Also ich habe das Gefühl, wir müssen uns da professionalisieren und einfach eine Struktur haben, wie es eine gute Firma hätte. Also wenn wir jetzt einen Marketingberater hätten, der würde eine Firma nach ganz gewissen Kriterien aufbauen. Wie erreicht man Leute? Was sagt man? Was macht man zu welcher Zeit? Was ist die Zielgruppe? All diese ganzen Sachen, die sich ja Marketingleiter mit einem Geschäftsführer irgendwie in einem Zimmer zusammen überlegen. Das gibt es ja bei uns gar nicht wirklich, sondern ich habe das Gefühl, es sind so kleine. Eine trudelt da, dann trudelt eine Gruppe da, dann macht er das da und es ist einfach nicht organisiert und strukturiert genug. Das ist das, was ich denke. Also ich glaube, dieses Freie wird nicht funktionieren. Also seh ich so.
Hallo, liebe Zuschauer. Heute habe ich eine tolle Künstlerin im Gespräch. Und ja, Nina, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, hallo Kai, danke erstmal für die Einladung. Ich bin Nina Malaika, bin in Hamburg ursprünglich, bin jetzt fast mehr in Berlin als in Hamburg und bin, ja, wie du sagst, Künstlerin, Sängerin und Moderatorin und seit 14, 15, 16 Monaten ein bisschen weniger Künstlerin, vielleicht mehr im Corona-Widerstand, aber ja, Künstlerin eigentlich und ursprünglich.
Bevor das Video jetzt weitergeht, bitte ich euch um kurze Aufmerksamkeit. Der Kanal Kai Stut Project for Wehr ist eine unabhängige, freie Plattform und wird von keiner Partei oder Organisation finanziert. Ermöglicht wird diese Plattform seit einem Jahr ausschließlich durch die Spenden unserer Zuschauer. Wir setzen das Geld für aufklärende, unabhängige Ziele ein und produzieren davon kostenfreie Interviews und Filme, wie zum Beispiel der Dokumentarfilm Empty, die zensurfreie Plattform Ignorance EU oder die Initiative One Million und vieles mehr. Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Video. Erzähl doch mal, was du so als Künstlerin gemacht hast.
Genau, also ich habe ganz ursprünglich habe ich eine klassische Gesangsausbildung vor vielen, vielen Jahren gemacht, war dann aber relativ schnell klar, dass ich nicht an die Oper gehen will und bin dann im Popularfach sozusagen gelandet und habe die Welt bereist und tolle Projekte, in tollen Projekten mitgewirkt, viel gesungen und vor einigen Jahren dann über diesen Weg auch zur Moderation gekommen, viele Live-Events moderiert, künstlerische Musikevents und habe einfach total viel Spaß gehabt. Habe Songwriting gemacht für mich und für andere Künstler, habe dann Verlagsdeal gehabt, also alles irgendwie vor und hinter der Kamera und ja, ein cooles, abwechslungsreiches, spannendes Leben mit viel Reisen.
Du hast ja wahrscheinlich viele Jahre auch für deine Karriere gearbeitet, viel investiert. Was ist jetzt mit deiner Karriere?
Ja, also ich nenne das mal gar nicht Karriere. Also ich sage, ich habe gut davon leben können und habe ja das leben können, was ich mir immer träumt habe. Und es ist natürlich jetzt seit Corona auf jeden Fall ruhiger geworden, was natürlich A, erstmal vor allen Dingen auch an diesem Berufsverbot liegt, das sich jetzt in diesen Sommermonaten so ein bisschen auflöst. Da kommen wieder Anfragen, was so kleine Gigs angeht und so. Aber vor allen Dingen natürlich auch der Situation geschuldet ist, dass ich wirklich von Anfang an der ganzen Situation, was hier passiert in dieser Entwicklung, sehr laut und sehr, sehr medial auch laut kritisch gegenüberstand und das geäußert habe. Und relativ schnell deutlich wurde, dass die Szene, die Künstler- und Musikszene, das in der Masse anscheinend anders sieht. Und man als kritischer Geist ja sehr schnell in so eine Ecke gedrängt wurde, wo eigentlich klar war, okay, in der Band wirst du auf jeden Fall nicht mehr gebucht. Und die Agentur, die wechselt die Straßenseite, wenn sie dich sieht, in Hamburg-Ottensen. Und es war relativ schnell klar, wo der Wind so hinweht, sage ich mal. Und von daher denke ich, ist das auch einer der Gründe, warum es natürlich momentan bei mir und bei Leuten, die sich kritisch äußern, auf jeden Fall ruhiger ist als noch vor 3, 4 Jahren.
Du bist ein sehr impulsiver Mensch, habe ich so
Ja.
mitbekommen. Die Krise hat dich ziemlich aufgeregt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin fassungslos wütend. Ich bin ja fassungslos, das beschreibt das, was hier passiert und dass anscheinend die Masse irgendwie so weiter vor sich hinlebt und das gar nicht so irgendwie kritisch sieht. Hier werden uns einfach mal eine unfassbar große Anzahl von Grundgesetzen einfach weggenommen. Irgendwie so eine komische Impf- und Virusdiktatur hier. Und irgendwie, das scheint niemand so wirklich zu interessieren. Und ich bin jemand, der, wenn ich Ungerechtigkeit empfinde, immer schon sehr laut war. Und ich kann das gar nicht anders. Und das schockt mich fast noch mehr als die Situation an sich, dass ich das Gefühl habe, wir sind einfach alle so leise. Und warum sind wir so leise? Ja, und dadurch natürlich auch über diese Wut und diese Fassungslosigkeit bin ich dann auch später irgendwann in eine ziemlich große Kraft gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, also jetzt erst recht, jetzt muss man irgendwie was machen. Und habe dann natürlich darüber so eine komplett, also in den Widerstand gegangen, auch diese ganze, die Widerstandsszene kennengelernt. Das ist so eine richtige Bewegung, eine große mittlerweile. Und habe da tolle Leute kennengelernt, wirklich ein großes Wirkungsfeld. Und dann bin ich nochmal total in meine Kraft gekommen. Also habe das dann auch für mich natürlich nutzen können. Und von daher ist das so ein bisschen gut und böse zugleich, was bei mir in meinem Leben gerade passiert. Also es haben sich total viele neue Möglichkeiten entwickelt und Menschen, die ich kennengelernt habe, neue Freunde, neue Arbeitgeber auch. Und ja, die andere Seite ist so ein bisschen großes Schweigen und ja, Erschrockenheit.
Also ich bin ja auch genauso wie du extrem fassungslos, dass Menschen ja einfach die Dinge ganz anders wahrnehmen, als ich sie wahrnehme. Für mich scheint das so eigentlich vom ersten Tag an so offensichtlich, diese Agenda. Und wie kannst du dir das erklären, dass gerade auch die Künstler, die über Frieden gesungen haben, die Politik immer kritisiert haben, ich meine, du hast ja auch viele Künstler mitbekommen, wie Marius Müller, Westernhagen, die ihr ganzes Leben über Frieden seziert haben und einen auf Revoluzer gemacht haben. Udo Lindenberg, mit dem du, glaube ich, auch schon mal aufgetreten bist, auch der hat geschwiegen oder hat sogar die Leute aufgefordert, Masken zu tragen. Und viele, viele andere, die einfach stillschweigend, auch von den jüngeren Künstlern, mir fällt da nur ein, Tim Bensko, für den ich das Plattencover fotografiert habe, der gesungen hat, ich will noch mal kurz die Welt retten. Wo sind die Weltretter? Also sind wir irgendwie auf einem verkehrten Dampfer? Also stehst du manchmal morgens auf und denkst so, Moment mal, irgendwas läuft hier verkehrt?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke das irgendwie in alle Richtungen. Natürlich habe ich auch mal eine Zeit lang oder immer zwischendurch auch noch mal an mir gezweifelt, aber ich komme immer wieder zu dem Entschluss, nee, das ist schon richtig, wie ich das so denke und wahrnehme. Und ja, mich wundert es auch, beziehungsweise wundert es mich auch nicht, weil vorher, ich gehörte ja genau auch zu dieser Szene. Wir waren irgendwie grün, wir waren links, wir wollten die Welt verbessern, wir haben irgendwie im Flüchtlingsheim irgendwie gearbeitet. Also wir waren alles diese ganz klassischen Gutmenschen, was ich auch bisher nicht abgelegt habe, würde ich mich immer noch zu zählen. Und dann kam aber dieses sogenannte Virus und der Aufruf zu Solidarität und jeder, der da nicht mitgemacht hat, ist ja dann in eine Ecke weggeschoben worden, so ein bisschen seine Rechtsverschwörungstheorie, Antisemit, also das haftet dann einem wie so ein Stück Scheiße. Und die Leute wissen das, wenn sie sich laut bekennen würden, dass sie in diese Ecke auch gedrängt werden. Und es gibt ja keiner so gerne seine Karriere oder sein Wirkungsfeld auf. Und deswegen, die meisten haben da einfach nicht die Eier in der Hose, weil sie weiterarbeiten wollen. Sie wollen nicht die Buhmänner sein. Und ich glaube, es trauen sie sich einfach nicht. Ich bin bei vielen auch schockiert, definitiv. Aber dieser Gedanke, dass Künstler, sagen wir mal, dieses sozialkritische, gesellschaftskritische, das ist, glaube ich, so ein alter Wunsch noch von vielen von uns. Es ist aber bei weitem nicht mehr so, weil Kunst heißt ja auch nicht immer oder schon lange nicht mehr Kunst, also im Sinne von gestalten oder wirklich irgendwie den Menschen inhaltlich was mitgeben wollen, sondern gerade viele Künstler aus dem Popularbereich sind Dienstleister. Und das hat mit Kunst mehr oder weniger auch gar nicht mehr viel zu tun. Und wenn du irgendwie, du musst dir vorstellen, du hast irgendwie einen Major, die bei Universal oder bei Sony, da kannst du es dir verschissen nochmal einfach nicht erlauben, zu sagen, ich finde das scheiße, was hier passiert und ich solidarisiere mich vielleicht mit irgendwelchen Leuten, die auf eine Demo gehen, dann ist dein Management weg und es ist einfach alles sofort weg. Und das können die meisten, das kriegen die einfach nicht gebacken. Und dann läuft man halt irgendwie der treuen, gutbürgerlichen Masse weiter hinterher und spielt halt weiter den Gutmenschen.
Ja. Das sind ja die einen, die schweigen, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele, die uns extrem angreifen. Also es gibt ja auch sogar sehr viele, die diese Szene ja wirklich verbal und auch körperlich angreifen. Also das muss man ganz klar zu sagen. Das sind ja auch unter anderem Polizisten, die zuschlagen, gerade in Berlin. Das sind auch Politiker, die ganz öffentlich wie der Geisel sagen, ich lasse mir eine Demo in meiner Stadt nicht gefallen und dann eine False-Flag-Aktion da mehr oder weniger starten, die eigentlich nach unseren Recherchen auch eine war. Da gibt es extrem viele Indizien zu. Und vor allen Dingen auch die Antifa. Wir haben das gerade in der Hafenstraße gespürt. Wir haben den Film Empty angefangen in der Hafenstraße zu drehen und wurden wirklich massivst bedroht, als dann ein Ken Jebsen und auch ein Professor Bhakti in diesem Film vorkam. Und ja, was ist los mit der linken Szene? Hat die sich kaufen lassen oder die waren immer gegen diese Politik und jetzt unterstützen sie diese Politik?
Ich glaube, das liegt mit dem auch zusammen, was ich gerade sagte. Das hat ja von Anfang an zu dieser Corona-Krise, in Anführungsstrichen, gab es ja dieses ganz bewusst eingesetzte mediale Framing. Alle, die den Mund aufmachen, die sie kritisch zeigen, sind auf jeden Fall nach rechts abgerutscht. Und das ist ein Stempel, den wir tragen. Und ich glaube, da gibt es so eine gespaltene, sag ich mal, Seite auf der Linken, in Anführungsstrichen. Also einmal die, die es wirklich glauben, die einfach die Gutmenschen sind und die glauben, wir sind die Bösen, wir sind die Rechten, wir müssen die zur Vernunft bringen und das darf in diesem Land nie wieder passieren, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es die, die definitiv gekauft sind. Also ich glaube, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können in deinen Recherchen, dass die Antifa definitiv nichts mit der herkömmlichen Antifa zu tun hat. Die werden von Stiftungen bezahlt, das ist ein Pack. So, die haben mit der ursprünglichen Antifa gar nichts mehr zu tun. Und darunter gibt es natürlich auch einfach nochmal auch sehr stark machtgetriebene Menschen, die irgendwie bei den Polizisten ja zum Beispiel jetzt auch das Gefühl haben, jetzt dürfen sie im Namen sozusagen des Staates für den Staat endlich mal Macht walten lassen, ihre ganzen ekligen, gestörten Sachen, die die Leute so tragen, rausholen und irgendwie jetzt sind sie endlich mal wehr und können durchgreifen. Also ich glaube, das sind so ganz verschiedene Motivationen, welche Strömungen da, wieso, weshalb, warum agieren. Das ist das, was ich so wahrnehme. So, es wird ein Schuldiger, wird gesucht für das, was hier passiert. Und das sind natürlich für viele irgendwie wir, die irgendwie einfach nicht mitmachen und die schuld sind, dass dieses Virus sich verbreitet. Wir sind die Schuldigen und haben es verdient, irgendwie auf den Kopf zu bekommen. Und das ist natürlich bei diesen führenden Figuren, auch wie Ken Jebsen und Bhakti, also Ken ist ja ganz früh schon irgendwie auch in so eine Ecke gedrängt worden, die ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann, weil ich hatte mich mit der Figur Ken Jebsen so gar nie befasst. Und wenn jemand so medial geframed ist als wirklich Antisemit, ist das natürlich für die meisten da draußen ein Grund und ihr gutes Recht, darauf rumzuhacken. So. Und dann gibt es natürlich Menschen aus der libertären Szene, die sagen, okay, es gibt nun mal verschiedene Haltungen, egal was da jetzt dran ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, wir müssen irgendwie, wir können den Menschen sozusagen nicht das Leben nehmen oder denen verbieten zu leben. Besser wäre vielleicht ein Dialog. Aber es ist natürlich sehr leicht, Menschen so zu framen und zu sagen, das ist der Böse, das ist der Gute und der Böse ist definitiv ein Antisemit, das ist ein Rechter und der muss tot gemacht werden. Mhm. Und es gibt offiziell mittlerweile diese Berechtigung, wir sind zum Abschuss freigegeben. Deswegen stehen wir haben echt einen Scheißstand, was das angeht.
Ja. Das wird ja auch immer schlimmer, umso mehr Menschen, und ich glaube, das ist ja auch die Taktik dahinter, umso mehr Menschen geimpft sind, umso mehr wird der Druck für uns größer, weil klar, wer geimpft ist, der sagt, Moment mal, die stören und wir haben jetzt schon hier mitgemacht, wir haben uns hier verbogen, wir haben uns dieses Gift sozusagen geben lassen. Das heißt, irgendwann sind nur noch 15 oder 20% vielleicht der Menschen übrig, die sich wirklich weigern und wir sehen das ja hier gerade in Frankreich. Es gibt einen Impfzwang. Es gibt immer mehr Impfzwänge, also nach Malta kann man nur noch einreisen mit einem Impfpass als zweifach Geimpfter. In Griechenland, in Frankreich und in Spanien, glaube ich, ist jetzt eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal. Das heißt also, im Endeffekt macht man Schritt für Schritt und verkleinert damit die Gruppe der Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und damit natürlich erhöht man auch den Druck und vor allen Dingen auch die Menschen, die gefrustet sich impfen lassen haben und jetzt natürlich dann auch auf die anderen draufhauen, weil sie noch nicht geimpft sind. Das ist ja ein Mechanismus, der eigentlich ganz einfach zu durchschauen ist. Oder was sagst du zum Beispiel zu den Leuten, also zu den Künstlern, die jetzt aufgestanden sind? Auch die sind ja sofort gebasht worden. Es waren, glaube ich, am Anfang 52, da war eine Heike Makatsch mit bei, da waren auch ein paar Bekannte mit bei, die dann aber auch ganz schnell wieder einen Rückzieher gemacht haben. Was hast du was hast du an dem Tag gefühlt, als sie sich mal zu Wort gemeldet haben nach einem?
Großartig. Also ich wusste, dass das rauskommt. Ich hatte über einen Schauspielerkollegen davon gehört und auch ein bisschen Kontakt zu Dietrich Brüggemann. Und als das rauskam, das war so, wir waren alle so aufgeregt und so freudig und so, ja, geil und irgendwie wirkliche Namen. Und ich finde es nach wie vor großartig, die Aktion. Und ich hätte mir gewünscht, dass da was folgt. Das hätte nicht einmalig bleiben dürfen. Danach musst du sofort weiterlegen. Und ich bin auch immer so ein bisschen, warum kommt dann nicht mehr? So, das hätte man irgendwie dann 3 Wochen später nochmal machen müssen, meiner Meinung nach. Und dass da ein paar einknicken, war auch abzusehen, dass es so viele waren, war ein bisschen schade. Ich denke, also ganz ehrlich, wenn man sowas macht, man hätte mit der Reaktion der Deutschen irgendwie rechnen können. Und ich finde, wenn man das sich da rausgibt mit sowas, muss man dazu stehen und kann dann nicht irgendwie 3 Tage später seine Koffer wieder einpacken. Egal, ob die dich bedrohen und dir drohen, irgendwie deine Tochter zu erschießen. Also ich meine, in der Regel bleibt das ja bei Drohungen. Ich bin eine Person, ich denke, man muss, wenn man wirklich für das, was man meint, einstehen will, kann man da nicht so zurückziehen. Und ich finde es geil, aber ich finde es natürlich auch schade, ja, dass dann viele irgendwie wieder den Rückzieher gemacht hätten. Und hoffe, dass da irgendwie vielleicht auch, ja, dass Brüggemann oder irgendwie, das sowas soll ja in der Regel idealerweise immer nur ein Anstoß sein, ne? Und wir waren dann alle begeistert 2-3 Wochen und dann veräppte und versackte es wieder so. Also ich habe so das Gefühl, es kommt dann immer so in unserer Bewegung ein bisschen was ins Rollen und dann läuft es wieder so aus. Und man wartet so auf die ganz große Veränderung und ich bin dann auch immer wieder ein bisschen enttäuscht danach, obwohl ich die Aktion so gut finde dann teilweise.
Hast du denn noch Hoffnung?
Boah, es ist so, ich will immer so, also ja, mein erster Impuls ist zu sagen, nein. Weil wir leben jetzt, ich meine, das war März 2020, wie viele Monate sind das? 14, 15, 16? Kann ich zählen. Also es ist zu wenig gekommen aus Deutschland. Also wenn unser Volk, sag ich mal, in der Masse nicht schnallt, was hier abgeht und wirklich sich impfen lässt und irgendwie wir noch die Bösen sind, ich glaube, für die große verändernde Welle ist es definitiv zu spät. Ich habe das Gefühl, dass es ist wie eine Art Schockzustand immer noch oder so eine Art Lethargie. Die Leute können sich gar nicht wirklich vorstellen, wie einschneidend und radikal sich hier das Leben verändern kann und wird. Und ich glaube, viele finden es auch tatsächlich nicht schlimm. Ja gut, dann habe ich halt eine Impfung, dann lasse ich mich halt jeden Tag 2-mal testen, damit ich irgendwie weiterleben kann. Also viele packen das dann ja auch so unter so ein Deckmal. Ja, Nina, was regst du dir denn so auf? In Afrika sterben die Kinder. Also wörtlich, so, das muss man sich mal vorstellen, mit welchen Parametern da gemessen wird. Wir dürfen unser Schicksal ja gar nicht beklagen und beweinen, weil in Indien werden Frauen vergewaltigt und in Afrika das. Also allein das ist schon der Wahnsinn. Das Argument ist ja wirklich eins der ersten, zweiten Brücken, die man hier hört. Ich habe das Gefühl, dass der Deutsche sehr leidensfähig ist und sich so in sein Schicksal reinbegeben hat und jetzt irgendwie so gedacht hat, naja, wir müssen da jetzt durch und wir müssen uns alle impfen lassen und dann irgendwann wird das dann wieder aufgehoben, wenn dann alle geimpft sind. Also das ist immer noch mit so Gedanken, die wir die ersten 6 Monate hatten. Ich habe das Gefühl, der Deutsche findet das einfach nicht so schlimm. Und auch die Definition von Freiheit scheint ja bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich geartet zu sein. Also viele Leute finden das Gefängnis, was hier errichtet wird, seit über einem Jahr okay. Und das ist das Problem. Und solange wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen sagen, wir haben ein Virus und deswegen muss das Leben komplett stillstehen und alle müssen sich einkerkern, solange wir solche Leute haben, wird da auf jeden Fall der Umschwung wird nicht passieren können. Also glaube ich nicht.
Wenn man jetzt einfach mal den Ärger, den wir haben, also was triggert uns so extrem daran? Also für mich ist es eigentlich die Unverschämtheit, dass Menschen, die Geld und Macht haben, sich über mich und auch über die das vielleicht nicht in dem Maße haben, erheben und eine Agenda durchdrücken, die undemokratisch ist. Wir leben ja in einer Demokratie, dachte ich zumindest. Das ist für mich nach diesem Jahr komplett zerfallen, diese Idee der Demokratie. Und was aufgeploppt ist, ist, dass Oligarchen die Möglichkeit haben, Druck und über Macht ihre eigenen Ideologien durchzusetzen. Das ist meine Befürchtung und das ist auch das, was ich, denke ich mal, verifizieren kann nach diesem Jahr Recherchen und Interviews und so weiter. Das bedeutet ja, dass sich Menschen erheben, und das hatten wir ja schon mal, und Ideologien uns aufdrücken, die wir überhaupt nicht einschätzen können, die überhaupt nichts mehr mit Demokratie zu tun haben. Jetzt haben wir auf der anderen Seite Hunderte von Künstlern, die kritische Filme gemacht haben, die kritische Musik gemacht haben, und die sehen das nicht. Und das frage ich mich, warum sehen die das nicht? Oder du hattest gesagt, sie wollen das nicht sehen, aber es gibt ja, und das habe ich schon auch gemerkt, wenn ich war auch oft dabei, wenn Korruption stattgefunden hat im, sag ich jetzt mal, im weltbewegenden Maße, dann hab ich das schon live miterlebt. Und ich habe eins erlebt, dass es 2 Wahrheiten gibt. Die Wahrheit, die ich wahrnehme, und die Wahrheit, die derjenige, der das umsetzt, wahrnimmt. Und das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Also ich habe das Gefühl, ich lebe in einer Gesellschaft, die diese Wahrheit wirklich auch anders für sich selber erlebt, weil sie es nicht anders erleben wollen. Glaubst du, dass sie so stark manipuliert sind, dass sie es wirklich nicht können und dass sie wirklich das glauben, was, also für mich, ich komme mir jeden Tag vor wie im Kindergarten und denke, sag mal, spinnt ihr? Ne? Spinnt ihr? Das muss man doch kapieren, was hier abgeht. Und dann kriegt man erzählt, nee, das ist ja ganz normal, dass man sich impfen lässt und dass man solidarisch ist und so weiter. Also diese Gedanken sind ja wirklich Gedanken, die viele umtreiben, die einem kritischen Widerstand sind. Was ja. geht da in dir vor?
Also neulich hatte ein Bekannter, der auch auf der ganz, ganz anderen Seite steht als ich, der hatte zu mir gesagt, er sieht den Dreh- und Angelpunkt, und das stimmt auch, in dem Bezugsrahmen. Also unser Bezugsrahmen ist ja mittlerweile, wenn man recherchiert, sind wir einhellig der Meinung, dass dieses Virus niemals so viele Tote gefordert hat, als dass man diesen Lockdown und diese epidemische Lage hätte begründen können und durchführen können. So, wenn man das weiß und darauf so blickt, hat man natürlich ein ganz anderes Szenario, als wenn jetzt, sage ich mal, kommst aus der Mittelschicht, hast vielleicht nicht viel Zeit, dich irgendwie damit zu befassen, und dann machst du den Fernseher an, wir haben jetzt irgendwie Corona und es ist eine riesengroße Ausnahmesituation, wir müssen jetzt irgendwie monatelang hier den Laden dicht machen und es sterben ganz viele Leute, und dann macht man das halt so mit. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass viele Leute es wirklich glauben, definitiv, weil sie andere Informationen irgendwie genutzt haben, und andere vielleicht so ein bisschen unsicher vielleicht sind, aber man will ja sozusagen nicht gegen den Strom schwimmen. Das kann man sich nicht leisten, das ist irgendwie zu unangenehm. Man könnte irgendwie Job verlieren, man kann seine Verwandten, seine Freunde und so verlieren. Also es sind, auch da kann man das nicht sagen, das liegt nur daran oder daran. Es gibt da wirklich in der Gesellschaft ganz unterschiedliche Gründe, warum Leute das mitmachen. Bei vielen habe ich das Gefühl, die raffen es wirklich nicht.
Und aber bei glaubst anderen, du das wirklich? Das erstaunt mich gerade, weil für mich ist doch eins ganz klar. Wir hauen uns Zeug rein, was wir im Getreide und im Essen nicht haben wollen. Genmanipuliertes Zeug, das noch nicht mal 3 Monate entwickelt worden ist. Also Juni, Juli, August wurden die ersten Impfmöglichkeiten angedeutet. Im Oktober fing man schon in Israel an zu impfen. Wir hauen uns Zeug rein, was normalerweise... das kürzeste zugelassene Medikament, was es jemals gab, gab es nach 4,5 Jahren. Im Schnitt liegt es in etwa zwischen 7 und 9 Jahren. Und da gibt es gar keinen Drumherum. Die Pharma hat die Haftung ausgeschlossen. Das heißt also, wenn die Leute umkommen in Massen, ist denen das scheißegal, die müssen auch nicht dafür haften. Wie blöd muss man sein? Also ich meine, da muss man doch auch mal Tacheles reden und muss einfach sagen, nee, ihr wollt das einfach nicht sehen. Oder sind wir da nicht viel zu gütig mit den Leuten?
Ja, denke ich mir auf der einen Seite auch, dass wir zu gütig sind. Ich glaube, das ist natürlich auch so eine Grundprägungssache. Also wenn du eher geprägt bist, zu glauben, was dir dein Fernseher sagt, und zwar irgendwie ausschließlich, und auch von zu Hause einfach eher Dinge anzunehmen, weil das hat auch was, also mir ist ganz, ganz deutlich geworden, das hat ja auch was mit so einer Identifikation zu tun, wenn Leute irgendwie sagen würden, ich glaube das nicht und ich gehe jetzt irgendwie meinen eigenen Weg, die würden einfach sehr, sehr, sehr vieles verlieren. Und ich habe wirklich das Gefühl, in meinem Umfeld weitergesetzt gibt es Leute, die haben gar keine Chance, als das zu glauben, weil wenn sie das nicht glauben würden, dann würde eine Lawine losgehen bei denen, das können sie sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, wir kommen da mit dieser Logik, mit von wegen, lies doch mal, das kann doch nicht sein, und die Impfung ist irgendwie gar nicht, Impfung in Anführungsstrichen ist gar nicht genug erforscht worden. Ich glaube, wir kommen da so nicht weiter. Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich sowas wie eine kollektive Psychose am Laufen ist und die Leute gar nicht mehr selbst wählen können, sondern die sind in so einer starken Angst, dass da Mechanismen losgehen. Das ist ein Trauma. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein ganz, ganz krasses Trauma. Und wenn man da Gott sei Dank anders funktioniert, kann man irgendwie glücklich sein, so habe ich das Gefühl. Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, nicht verstehen, aber ich sehe das genau wie du. Wir leben in 2 verschiedenen Wahrnehmungen. Wir gucken auf eine Sache, das sind 2 verschiedene Wahrnehmungen. Es ist irgendwie wie wenn ein Ehepaar sich trennt und dann befragst du die Frau nach einem Jahr, die erzählt, was komplett anders als der Mann. Und ich bin auch, wir erleben ja auch sowas zum allerersten Mal. Es ist ja wirklich, so eine Situation haben wir noch nie erlebt. Wenn irgendwo Drama war, es hat uns, sage ich mal, in Deutschland so ja nie wirklich betroffen. Das ist ja das erste Mal.
Ist es wirklich so? Ist es wirklich? Also ich meine, ich denke da jetzt gerade an Assange und die Skandale, die da aufgeploppt sind, wo eigentlich eine Gesellschaft wie die deutsche sofort hätte aufstehen müssen und müsste sagen, Moment mal, Hier lassen wir uns von der Politik nicht gefallen, was da passiert. Oder nehmen wir einfach die NSA, den NSA-Skandal, wo ganz offensichtlich herausgekommen ist, wir werden ausspioniert. Alle Daten werden geklaut, das muss man ganz klar sagen. Die werden massiv geklaut und auch die von der Kanzlerin. Und es ist gar nichts passiert. Es war der Gesellschaft egal. Und wenn ich das so beobachte, das könnte ich jetzt auch weiterführen in die 2000er Jahre. Da gab es auch keine kritische Auseinandersetzung mit dem 11. September, mit den Kriegen, die daraus resultiert sind. Das hat man alles irgendwie geschluckt. Aber auch so kleinere Sachen wie zum Beispiel die Einführung des Euros, die ja auch eigentlich ein riesengroßer Diebstahl war, um den weltweiten Bankrott einfach herauszuzögern. Oder auch viele, also ich könnte da jetzt wahrscheinlich tausende Dinge aufzählen, die sich die Gesellschaft immer wieder gefallen lassen hat. Und jetzt kommt natürlich das nicht mehr in einer kleinen Welle, sondern jetzt kommt das in einem Tsunami über uns. Und jetzt müssen wir natürlich lange kämpfen dafür, um wieder die Rechte und auch die demokratischen Unterwanderungen einfach wieder in den Griff zu kriegen. Und das funktioniert natürlich nur über die Mehrheit, ne?
Ich glaube, dass wir uns aber trotzdem in der Gesellschaft und auch der Einzelne sich oft nicht betroffen fühlt. Er fühlt sich nicht angesprochen. Da ist irgendein Riesenbankencrash oder irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass wir immer das Gefühl haben, es betrifft uns nicht wirklich. Man liest das in den Nachrichten, aber solange ich morgens zur Arbeit gehen kann, ich mein Geld bekomme, meine Tochter hat ihren Kindergartenplatz, wir könnten im Jahr im Urlaub fliegen und irgendwie habe was zu fressen und ich bin irgendwie gesund körperlich, habe ich das Gefühl, dass wir gespalten und abgetrennt sind von dem, was in der Welt passiert. Wir sehen uns nicht mehr als Teil dessen und dass wir irgendeine Wirkung und Funktion haben. Also gerade in Deutschland ist es ja sehr stark. Wir sind hier, wir leben so unser mittelbürgerliches Leben und da oben passiert irgendwie was und es ist so, als ob wir gar keinen Bezug haben. Und deswegen schaltet man den Fernseher an, aber ich habe das Gefühl, wir haben wirklich nicht das Gefühl, dass wir was damit zu tun haben. Und das ist das, was ich meine. Es betraf uns nicht wirklich. Also ich hatte auch immer das Gefühl, da gehen krasse Sachen ab, aber mich selber betrifft es ja nicht. Ich habe ja notfalls Hartz IV, wenn das ist. Ich bin gesund, ich kann zum Arzt, ich habe was zu essen. Und jetzt ist es das erste Mal, wo eine Grenze überschritten wird, wo ich merke, okay, die wollen mir wirklich an Leib und Seele. Ich kann nicht mehr arbeiten, mein Konto ist leer. Und jetzt wollen sie mir was initiieren. Und in bestimmt einem Jahr haben wir spätestens hier eine Impfpflicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding, als was macht Assange. Was hat Otto Normalbürger Birgit, die 9 bis 19 Uhr arbeitet, mit Assange zu tun, nichts. Aber das ist für mich das erste Mal, ich bin jetzt 39, in sozusagen meinem Geschichtsrahmen, wo es wirklich an uns direkt dran geht. Und das ist für mich wahrgenommen das allererste Mal. Und das ist etwas, was wir so in der Form noch nie hatten. Und ich glaube, dass das den Verständnishorizont von Otto Normalbürger, der vielleicht nicht den Intelligenzquotient hat wie du und die Möglichkeit, sich so zu informieren, weil du in Kreisen bist, wo man darüber redet, ich glaube, dass das wirklich, das übersteigt vielerlei Menschen Möglichkeiten.
Aber Nina, meinst du nicht, ich habe mir immer die Frage gestellt, was verbindet die Menschen, die das so wahrnehmen wie wir? Was verbindet die Kritiker? Was ist aus deiner, also bevor ich da das auflöse, was glaubst du, was die gesamten Kritiker verbindet?
Es ist eine große, große Liebe zur Gemeinschaft, das ist das, was ich wahrnehme. Eine sehr starker Glaube an wirklich Freiheit und Humanismus und an. Was uns alle verbindet, ist, dass, also das nehme ich so wahr in den Kreisen, ich jetzt unterwegs bin, dass Leute immer sehr stark eigenmächtig und eigenverantwortlich ihr Leben gelebt haben und weniger vielleicht von oben irgendwie beguckt und begutachtet und irgendwie reguliert wurden, sondern eher gesagt haben, ich gehe aus diesen Strukturen raus, ich möchte diese Hierarchie nicht haben, dass ich mich duckmäusern muss und nach oben gucken muss, sondern ich mache mein eigenes Ding mit auch allen negativen Aspekten, die das mitbringt. Das merke ich schon, das sind wirklich in der Regel Freidenker. Freidenker, so kann ich sagen.
Genau, also ich werde das jetzt ein bisschen anders beschrieben. Ich hätte gesagt, das sind Menschen, die empathische Restempfindungen haben, weil ich glaube, dass aus meiner Recherche heraus wir schon als Kinder sozusagen unsere Empathie, unser intuitives Wesen sozusagen vernichten. Und ich glaube, dass das Menschen sind, die intuitiv noch Restempfinden haben. Denn ich glaube, diese Krise ist ja nicht nur über den Kopf begreifbar, sie ist vor allen Dingen, und ich glaube, das ist das viel, viel Wichtigere, über die Gefühle, über das Herz- und Bauchgefühl fühlbar. Also wer hier nicht fühlt, dass der Fisch stinkt vom Kopf bis zum Fuß, und fühlen ist ja, also unter den Empfindungen gehört ja auch das Riechen zu einem ganz, ganz wichtigen Ding. Also wenn der Fisch stinkt, dann riechen wir das, und das stinkt ziemlich unangenehm. Das ist das, was ich auf den Demos vor allen Dingen erlebt habe. Ich habe Menschen erlebt, die doch alle noch irgendwo auch eine Verbindung zur Spiritualität haben, eine Verbindung auch zum Andersleben, wie du das gesagt hast. Und deswegen bin ich auch so geschockt, dass die Künstlerszene, die ja eigentlich das vorgibt, nicht auf der Straße ist. Weil das ist ja, das triggert ja genau die Gefühle, die sie in ihren Songs ausdrücken, in ihren Filmen ausdrücken, in ihren Emotionen ausdrücken. Und plötzlich sieht man, dass das eigentlich alles nur gekauft und gemacht ist für den, für das eigene Ego. Denn wenn es drauf ankommt, entspricht es nicht der Wahrheit. Oder wie würdest du das interpretieren?
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Also ich glaube, ein Aspekt ist auch, viele denken, es geht hier demnächst, und das denken wir ja schon seit ganz lange, seit Monaten, es geht hier demnächst weiter. Und viele wollen sich natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es geht weiter, und dann müssen sie im Game weiter mitspielen. Ich kenne viele, die kritisch sind, die zu mir sagen, Nina, was du dich da traust, also Hut ab, Respekt, ich traue mich das nicht, ich sehe das genauso, aber ich will meinen Job weitermachen können. Das ist das Argument, was ich ganz oft höre. Und dann, dass ich einfach auch glaube, das hatte ich vorhin schon gesagt, oder ich sehe, dass viele Künstler halt nicht unbedingt Kunst machen aus einem spirituellen Drängen heraus oder aus einem Wunsch, Kunst zu erleben oder zu gestalten, sondern es wirklich, viele wollen im Rampenlicht stehen, sehen sich als Dienstleister und möchten einfach wirklich sehr, sehr, sehr stark wahrgenommen werden. Und du wirst da wahrgenommen, wenn du einfach mit einer, gerade wenn du Mainstream unterwegs bist, du musst einen gewissen Weg, der ist vorgeschrieben. Da kannst du dich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und man will weiter zu den Guten gehören, das, was ich am Anfang sagte. Ich habe das Gefühl, weißt du, wenn du jetzt irgendwie einen emotionalen, spirituellen Film machst oder irgendwie Musik oder so, das ist eine Sache, aber dich dann wirklich als Künstler zu äußern in einem politischen Setting mit dem, was wir hier erleben, das bedarf dann nochmal was anderes. Und da ist es, glaube ich, gar nicht unbedingt. Ich glaube, das ist eine romantisierte Vorstellung von uns, dass wir denken, das ist die Aufgabe eines Künstlers. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Das ist eine romantisierte Vorstellung, die aber die Künstler in der Form gar nicht unbedingt erfüllen wollen und auch wahrscheinlich niemals erfüllt haben. Ich glaube, das ist auch ganz viel Interpretation von unserer Seite. Und ich glaube, dass wir uns diesen Zahn selber ziehen müssen.
Ich glaube, dass es aber auch einen großen Unterschied gibt zwischen Künstler und Künstler. Ich habe ja viele Künstler kennengelernt, mit vielen großartigen Künstlern auch zusammengearbeitet, mit vielen, die jetzt wirklich großartig waren, die leben auch nicht mehr, weil sie das Ganze nicht mehr ausgehalten haben. Wow. Chester Bennington und ein paar andere. Und daran sieht man halt auch, dass viele natürlich die in diesem Business, in diesem Haifischbecken, was ja, da würde ich ganz gerne auch nochmal mit dir drüber reden, dieses unglaubliche Haifischbecken, dieses verlogene, bestialische Becken von Erfolg, Egomanie und Scheinwelt. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, ganz stark. Also vor allen Dingen in der Popbranche und wenn es halt in den Mainstream geht, definitiv. Und deswegen, also meine Kritik dieser Branche gegenüber, die ist auch nicht erst da seit Corona, die ist natürlich jetzt noch stärker da, weil ich denke, mein Gott, es deckt sich mit dem, was ich da auch früher schon wahrgenommen habe. Aber definitiv, also ich habe ganz viel Ego, viel Heuchelei, viel Fake, unter Frauen auch ganz, ganz viel dieses. Und es ging oft nicht, wie gesagt, ne, wie du sagst, es gibt Kunst und Kunst und Künstler und Künstler. Es ging oft nicht ums Machen, sondern es ging einfach um das Gesehenwerden. Und also auch Strukturen, irgendwie so diese männliche Dominanz, die da oft herrschte, und Frauen, die mit einem gewissen Blick angeguckt werden, wie man zu sein hat als Frau und was man sich da, wie man auszusehen hat und was man darf und wie man sein sollte. Das sind alles Maßstäbe gewesen. Ich war viel aufs Events, Echo-Verleihung, diesen ganzen Kram, und habe irgendwie den Hans, den Hamburger Musikpreis, moderiert, und ich kenne diese ganzen Klüngeleien. Es geht oft sehen und gesehen werden und irgendwie, wer bin ich, wer stelle ich da? Eine ganz starke Identifikation auch, nämlich nicht über die Kunst, sondern über, ich gehöre zu den Kreisen dazu. Und das multipliziert und entlädt sich dann in einer unfassbaren Dimension immer auf diesen sogenannten Red Carpet Events. Und das ist für einen Psychoanalytiker wirklich ein also Kinnlade unten, was ich da wirklich teilweise erlebt habe. Ich bin manchmal echt depressiv ins Hotel gegangen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt die Branche, in der du arbeitest. Also das ist echt unterirdisch. Und das war ja immer schon da, weißt du. Und jetzt erwarten wir so von den Leuten, dass die sich irgendwie erheben. Die haben in dem Leben in der Regel nichts gemacht, außer ihr eigenes Ego verwirklicht. Was wollen wir von denen erwarten? Also das ist ein bisschen der Umkehrschluss, ne? Die gucken einfach, dass sie irgendwie einen Major-Deal bekommen, wollen gesehen werden. Da ist nicht viel mit irgendwie politischem Bewusstsein. Und selbst von Leuten, wo ich es erwartet hätte, wo ist denn Curse? Wo sind denn diese ganzen Helden aus der Hip-Hop- und Rap-Szene? Der sitzt bei Instagram mit einem Maskenfoto irgendwie, also shame on you, der sich als spiritueller Guru ausgibt und irgendwie Coaching-Seminare, wo ist der denn? Das sind Leute, die haben entweder nicht geschnallt oder die haben Schiss. Und es ist so viel Fake, wie du gesagt hast. Und deswegen, also, ja, ist bitter.
Wir wollen ja auch noch auf was Positives hinaus. Also wir wollen ja nicht über den ganzen Mist nur uns auslassen. Aber es ist natürlich auch wichtig, das einfach mal zu sagen, dass ich habe ja in verschiedenen Branchen gearbeitet als Fotograf. Also ich habe ja erst als Sportfotograf angefangen, dann habe ich sehr lange Fashion gemacht, dann Musik und zum Schluss Kunst und war weltweiter Ambassador für eine Fotomarke und habe, wie soll ich sagen, hinter jeder Kulisse, wo ich dachte, da ist es besser, war es eigentlich dann noch schlimmer. Also im Sport war ich der private Fotograf von Jan Ullrich und ich habe diese ganze Doping-Misere mitbekommen, wie verlogen und wie bösartig, also wie wirklich menschenverachtend und bösartig dieses Business ist, dieses Business zwischen Sponsoren und Sportler, wie da wirklich betrogen und gelogen wurde, wie Menschen da wirklich benutzt werden, um Geschäftsideen umzusetzen. Und dasselbe war natürlich in der Fashion-Industrie noch viel schlimmer. Und in der Musikbranche sind die Leute eigentlich mehr oder weniger weggestorben, die nämlich sensibel waren und einfach noch ein Herz hatten. Vielleicht, um das zum Abschluss zu bringen, dieses Thema. Ich aus meinem Gefühl heraus habe das Gefühl, es gibt Menschen, die machen intuitive Kunst. Das ist Kunst, die aus dem Herzen kommt. Das ist Kunst, die verändert. Das ist Kunst, die wirklich viele interpretierte Neuanteile in ihrer Kunst haben. Und dann gibt es die Künstler, die im Mainstream eigentlich gute Geschäftsleute sind, gute Selbstdarsteller, gute Vermarkter. Und das ist der Großteil. Der Künstler, der zum Beispiel für mich ein großartiger Künstler war, war definitiv Chester Bennington. Und das hat man halt auch gespürt. Und das sind dann auch wirklich die großartigen Künstler, die aber auch unheimlich leiden unter diesem Druck. Wie hast du das wahrgenommen? Gibt es so einen Unterschied? Kann man das so ein bisschen beschreiben? Weil das wäre dann natürlich auch eine gute Erklärung, um zu sehen, warum so viele Künstler den Schwanz einziehen.
Ja, ich sehe das auch so. Also es gibt Menschen, die machen Kunst sehr, sehr aus dem Herzen geleitet auch. Und wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich ein drängender Wunsch, sich auszudrücken auch. Und da ist irgendwie ein Inhalt dahinter. Und dann gibt es die Leute, wie du sagst, die einfach sehr, was ja auch für sich total okay ist. Also ich finde jemand, der einen unternehmerischen Geist hat und irgendwie sagt, du, ich werfe mich da ins Haifischbecken und ich kann das und ich mache das und ich kann mich gut vermarkten. Das hat ja auch seine Berechtigung. Aber das ist halt nochmal was anderes. Und definitiv, ich kenne auch Künstler, die haben es nicht geschafft bis hier. Die haben den Suizid für sich gewählt oder denen geht es entweder das oder es geht ihnen einfach sehr schlecht. Die haben sich sehr zurückgezogen. Und das sind in der Regel immer Künstler, die wirklich Herzblutmusiker, Herzblutkünstler sind, die viel texten, viel schreiben und irgendwie eine Message haben, die mit der Situation sehr, sehr, sehr schwer umgehen. Und das nehme ich auch so wahr, definitiv. Ja.
Wie geht es denn dir als Künstlerin?
Es ist in Phasen, definitiv. Also wenn ich mir jetzt sozusagen meine Entwicklung angucke, von März 2020 bis jetzt, ist das in monatlichen Phasen. Also ich habe Phasen, wo es mir unfassbar gut geht, wo ich sehr aktiv und sehr forcierend irgendwie gestalterisch bin, wo ich mich sehr in den Widerstand begeben habe, gesagt, okay, was kann man machen, mit wem kann man netzwerken, mit wem muss man sich austauschen, wen gibt es da in diesen Kreisen. Dann gibt es Phasen wie jetzt, wo ich eher wenig Instagram, wenig Facebook, sehr zurückgezogen, wo ich so ein bisschen gucke, okay, wo geht das hin, was sind Alternativen, was kann man noch machen, ne? Auch vielleicht um Geld zu verdienen oder sich auszubilden und weiterzubilden. Also das ist wirklich auch hier bei mir Insgesamt geht es mir sehr, sehr, sehr gut, wenn ich mir andere Freundinnen und Kollegen angucke. Ich habe, glaube ich, Glück, dass ich so auf jeden Fall sagen kann, echt für mich auch ganz viel partizipiert und viel rausgezogen habe aus der Situation. Aber auch bei mir ist nicht jeden Tag. Ich habe viele, viele neue Freunde gefunden, muss ich sagen. Also wirklich aus der Widerstandsbewegung, aus der Freiheitsbewegung auch. Und nicht erst seit Corona, die waren da schon vor 20, 30, 40 Jahren aktiv. Also wirklich Seelen von Menschen, die mich wirklich in die Hand genommen haben, gesagt haben, okay, du hast irgendwie sicherlich auch viel verloren mit deiner lauten, frechen Schnauze aus den Musikerkreisen, aber du hast hier bei uns eine neue Heimat und das allein war es schon wert.
Ich hatte ja mal gehofft, dass die heute kommt, die laute, freche Schnauze, die Hamburger laute, freche Schnauze.
Ja, vielleicht kommt sie noch, oder wollen wir was in der Reden, ne?
Okay.
Ja, also ich sag mal so, ich war, wie ich ja eben dir auch schon beschrieb, vorher ja auch schon unzufrieden mit der eigenen Branche, in der ich gearbeitet habe. Und für mich ist das auch so ein bisschen so ein Gefühl, ich habe einfach auch viel Ballast abgegeben. Einfach den Kontakt zu verlieren zu Agenturen, die gesagt, die mich auf der Straße jetzt nicht mehr grüßen, wo man weiß, okay, das kann ja dann auch Fake gewesen sein, das freundliche Lächeln vor 3 Jahren so. Und von daher fühlt sich das für mich an, auch viel abgegeben haben, viel verloren zu haben, aber es ist viel Neues daraus entstanden. Und auch einfach zu sehen, wer bin ich denn, wenn ich mich nicht mehr identifizieren kann mit dem, was ich früher gemacht habe? Wenn ich nicht jedes Wochenende in dem Glitzerkleid auf der Bühne stehe, wenn mir nicht immer alle zuapplaudieren, wer ist man denn dann? Und ich glaube, dass viele so sehr identifiziert sind mit ihrem Job als Künstler, dass, wenn das mal wegfällt, nämlich die große Depression kommt, wie bei Freunden, die wir kennen, und ne, der eine schafft es dann halt nicht. Und da einfach mal zu schauen, okay, was ist denn da noch und was kann ich noch mal, damit es mir gut geht, damit ich stabil bin. Und das ist, glaube ich, für jeden von uns auf jeden Fall die Aufgabe. Und das fällt dem einen leichter, dem anderen nicht so leicht. Und ich habe Glück, dass es mir, weil ich krisenerprobt bin, vielleicht ein bisschen leichter fällt als anderen.
Warum bist du krisenerprobt?
Ich habe es in meinem Leben nicht immer so einfach gehabt. Also meine Mutter ist gestorben, als ich 10 war. Ich kenne meinen Vater nicht und ich bin sowieso, sag ich mal, irgendwie als Kind schon irgendwie, sag ich mal, auf wackeligen Beinen im Leben unterwegs gewesen. Und man hat mir nicht alles vor die Füße gelegt und ich bin auch nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Und ich weiß, was Depressionen sind, ich weiß, was Krisen sind und ich weiß, was es heißt, auf einmal wieder vor dem Nichts zu stehen und sich neu zu erfinden. Und der Begriff Lebenskünstler, das ist immer so leicht dahergesagt, aber ich weiß mittlerweile, dass ich mit Krisen umgehen kann und irgendwie auch in einer Krise noch was Gutes sehen kann und irgendwie auch viel Positives mir entgegenfällt. Und das ist eine Lebensgewissheit, die fühlt sich einfach gut an. Ich habe meinen neuen Partner kennengelernt im Widerstand und so, also ja.
Wenn man über Krisen redet und über Depressionen, das ist ja etwas, was als schwere Krankheit beziffert wird. Und ich gehe aber der These nach, also mir geht es genauso wie dir auch. Also ich bin durch viele Täler und nach dem Tal kommt irgendwann der Aufstieg auf den Berg und irgendwann ist man auf der Bergspitze. Und dann kommt irgendwann wieder ein Tal. Das ist eigentlich das Normalste. Das ist wie bei der Welle. Nach einer Welle, die sich überschlagen hat, kommt die nächste Welle. So ist es einfach. Und dazwischen ist einfach immer ein Tal. Das können wir nicht ändern. Und wer glaubt, dass er glücklich sein kann in der Mittelmäßigkeit, der kann eigentlich nur ignorant sein. Das ist so meine Philosophie im Leben. Die Depression, wie bist du aus diesen Depressionen rausgekommen? Weil ich denke mal, das ist ja sehr, sehr wichtig, weil viele Menschen sind im Moment wirklich verzweifelt. Und gerade wenn man natürlich auch den sozialen Boden, aber viel schlimmer noch den politischen Boden und den politischen Druck, es kann ja auch wirklich Schlimmes passieren in den nächsten Jahren. Impfzwang, Krieg, alles ist möglich im Grunde genommen. Wie kommst du aus den Depressionen, die vielleicht kleinere Depressionen sind, heraus und wie kommst du aus Depressionen heraus, die auch größer sind, wie jetzt zum Beispiel in dieser Krise, wo uns ja allen klar ist, das hat wirklich extreme Konsequenzen, was da gerade passiert.
Also du hast ja gerade gesagt, Depression ist eine Krankheit und ich kenne definitiv in meinem Umfeld auch Menschen, wo sich das zu einer langjährigen Krankheit ausgebreitet hat. Ich als Mensch, der auch von sich behaupten würde, eine spirituelle Anbindung zu haben, die ich auch in solchen Krisenzeiten nie verliere, für mich ist eine Depression eher das Gegenteil von Leben oder abgeschnitten sein vom Leben. Und wenn man vom Leben abgeschnitten ist und keinen Bezug mehr sozusagen zum Außen herstellen kann, ist meine Erfahrung immer, dass es sehr heilsam ist, wenn man irgendwo anknüpfen kann, was mit Sinnhaftigkeit für einen selber behaftet ist. Also ich habe auch gerade mit einem Freund gesprochen, schwer koksabhängig und schwerst depressiv. Und ich habe einfach mal so abgetestet, was bei ihm im Umfeld los ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass da weder ein beruflicher Sinn ist, noch ein sozialer Sinn. Es ist kein familiärer Sinn. Also es fehlt Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, aus einer Depression kommt man am schnellsten und vielleicht sogar nur raus mit einer Sinnhaftigkeit. Und die muss aber jeder Mensch bei sich selber suchen. Also mir hat es unfassbar viel Sinn gegeben zu merken, da draußen ist ein Zustand und es lohnt sich dafür zu kämpfen für unsere Welt, wenn andere Leute schon nicht der Meinung sind, dass wir hier gerade irgendwie von Freiheitsentzug bedroht sind. Und dann rauszugehen an so einem 1.8. letztes Jahr und wirklich über 1 Million Menschen, ja, es waren über 1 Million Menschen und nicht eben 100.000, lächerlich, zu sehen, die offensichtlich das gleiche empfinden wie ich und sich damit mit der Sinnhaftigkeit wieder zu verbinden, Gemeinschaft, Austausch und auch zu schauen einfach, was ist denn in mir drin, wenn wirklich mal alles ruht? Was ist denn da irgendwie drin? Was hat mich als Kind ausgemacht? Was sind meine Urfreuden und all diese ganzen Themen? Und ich glaube, es macht Sinn, sich damit zu verbinden, wenn man das denn noch kann und nicht irgendwie schon 3 Wochen mit Kopf unter der Decke liegt oder so. Also Sinnhaftigkeit ist das, was mir immer einfällt.
Kann man so weit gehen, dass man sagt, dass eine Depression eine Möglichkeit ist, sein Leben zu verändern, man es auch verändern muss, und die Depression ist eigentlich eine Reflexion, die es einem schwer macht und wo man dann wirklich darauf reagieren muss oder nicht, aber wenn man nicht darauf reagiert wird, dann lebt man sozusagen in dem gemäßigten Glück dahin. Und ich glaube, das macht ja viele Menschen auch krank. Wir brauchen doch auch ein Hoch und ein Tief, weil das inspiriert uns doch auch wahnsinnig, oder?
Ich glaube wirklich, dass die Menschen, so unterschiedlich wie sie sind, wirklich auch echt ganz unterschiedlich ticken. Also meine beste Freundin hat mal gesagt, Nina, es ist nicht jeder für die Freiheit gemacht und es ist vielleicht auch nicht jeder für große, hohe und tiefe Gefühle gemacht. Und es gibt Leute, die fühlen sich sehr wohl in so einem Käfig oder auch in so einer limitierten Sicherheit, nennen wir es mal so. Und ich glaube, wir müssen das auch akzeptieren lernen. Ich glaube, man kann vielleicht nicht mehr als Impulse setzen, aber was da draußen passiert, ist ja auch kein Akzeptieren mehr, sondern wenn unsere Freiheit so stark beschnitten wird von Leuten, die sich in dem Käfig wohlfühlen, dann muss man irgendwann mal sagen, okay, jetzt ist auch mal Schluss. Aber ich glaube, es muss auch okay sein für uns, dass nicht jeder nach den Sternen greift und auch nicht jeder groß sich oder die Welt verändern will. Das ist, glaube ich, der Zustand. Ich würde es mir anders wünschen, aber ja.
Da habe ich gleich noch eine Frage, die ich vorhin schon an dich stellen wollte. Was war der erste Impuls, den du gedacht hattest, als dieser Shutdown kam und der erste Tag des Shutdowns anstand? Was war der erste Impuls? Was war dein Gefühl?
Ich lag am Strand in Thailand und dann wurde der Lockdown ausgerufen und habe die Information bekommen, dass mein Flug storniert wurde und ich nicht mehr zurückkomme. Und das Erste, was ich gesagt habe zu meinem Bekannten Mike, mit dem ich unterwegs war, gesagt, das stimmt nicht. Und er gesagt, wie, das stimmt nicht? Ich so, das stimmt nicht, was die uns da erzählen. Ich konnte das nicht genau benennen. Ich habe noch nicht mal gesagt, das stimmt nicht mit dem Virus oder so. Mein erster Satz war, das stimmt nicht. Und ich kann dir nicht sagen, wo das herkam. Und das hat sich dann bewahrheitet. Es stimmt einfach so nicht. Als das, was es verkauft wird, stimmt es nicht.
Aber ich wollte nochmal auf die Gefühlsebene. Nicht auf die Kopfebene, also nicht das Wort, nicht das gesprochene Wort, sondern auf den Impuls, der dir das gegeben hat. Impuls.
Ja. Ich habe gedacht, was eine Gaudi. Im Himmel ist Jahrmarkt, Kai. Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist ja krass hier was los. Ich habe das erstmal gar nicht richtig realisiert. Ich dachte, das ist ein vorübergehender Zustand, aber das stimmt so nicht. Und ich dachte, Ausnahmezustand ist ein bisschen irrwitzig. Also ich habe das nicht wirklich realisiert. Das kam nach 3 Monaten, dass ich irgendwie realisiert habe, okay, das scheint irgendwie doch was Längeres zu sein. Also mein erster Impuls war, da ist ja was los. Wow, so ein bisschen Sensationstourismus.
Echt? Also ich beschreibe vielleicht erstmal ganz kurz, was bei mir war. Also ich habe 2010 die Kampagne gemacht, Ignorance Pulls the Trigger, wo ich 30.000 Menschen zu fotografiert habe, 300 Weltstars, also wo wirkliche große Stars mit bei sind. Und ich habe gedacht im ersten Moment, endlich. Also endlich kommt die Veränderung. Endlich verändert sich die Gesellschaft. Endlich können wir diesen ganzen Wahnsinn, diese ganze Ungerechtigkeit und alles wird jetzt langsam aufgearbeitet und wir können es reflektieren und können es besser machen. Das war der erste Impuls, den ich hatte.
Und hast du jetzt immer noch das Gefühl, dass wir uns hier so zum Positiven verändern? Weil das, also das finde ich interessant jetzt.
Okay, jetzt drehen wir das Interview um. Also in die Welt, aus der wir kommen, ist es für die gesamte Gesellschaft tödlich, wenn wir in diese Gesellschaft wieder zurückkommen. Sie war ignorant, sie war bösartig, sie war tierverachtend, sie war menschenverachtend, sie war ausbeuterisch, sie war unlogisch, sie war also alles das, was man eigentlich für eine schlechte Gesellschaftsform nur an Dingen finden kann. Man muss aber dazu sagen, ich sehe immer natürlich, dass sich eine Gesellschaft weiterentwickelt und jetzt kommt wieder ein großer Sprung und ich glaube, dass wir uns in die spirituelle Richtung weiterentwickeln. Weil wenn etwas total rational wird und wenn ich mir Frau Merkel angucke oder wenn ich die Politiker angucke, dann sehe ich Menschen, die überhaupt keine Gefühle mehr haben. Es sind praktisch lebende Untote, wenn ich das mal so frech sagen darf, wo die Gefühlsebene überhaupt überhaupt keinen Raum mehr hat. Sie können es auch gar nicht mehr zeigen. Ich würde gar nicht Politdarsteller nennen, die Leute nennen, sondern ich würde sie wirklich lebende Untote, denen fehlt einfach sämtliche Empathie und sämtliches empathisches Empfinden für Gesellschaften. Die sind unfähig, eigentlich Gesellschaften zu führen, weil sie selber auch gar nicht zu sich selber stehen können, zu ihren Gefühlen und auch zu ihren Schwächen und auch zu den Fehlern, die sie machen. Und deswegen war es für mich natürlich ganz, ganz entscheidend, dass dieser Tag kam. Und ich habe auch darauf hin gefiebert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe 2016, habe ich eigentlich gedacht, kommt die große Krise. Und als sie endlich da war, habe ich sofort gesagt, wir drehen jetzt einen Film darüber. Und wir haben wirklich vom ersten Tag an eine Kehrtwendung gemacht und haben angefangen, den Film Empty zu drehen. Und die Frage, um das zu beantworten, mir war aber ganz klar, diese Veränderung, dieser ganze Haufen Müll, den wir da angesammelt haben, diese ganze Korruption, die so vernetzt ist, die so perfekt sich in dieses System, in diese Demokratie eingenistet hat, die brauchen Jahre der Entflechtung und wahrscheinlich auch den großen Rums, das große Erwachen. Und ich hoffe, dass das nicht mit großem Elend zu tun hat. Aber ich glaube, dass es auch Menschen gibt in der schlimmsten Dystopie, die durch die Klimaerwärmung und durch die begrenzten Bodenschätze kapiert haben, okay, der einfachste Weg ist einfach mal einen Großteil der Gesellschaft um die Ecke zu bringen. Also unmöglich halte ich das nicht. Ich glaube aber, und ich bin ganz, ganz sicher, und ich bin da auch relativ angstfrei. Am Ende werden wir eine spirituelle Gesellschaft haben, die nie wieder so etwas zulässt, dass nämlich wenige Oligarchen und wenige Mächtige über die Mehrheit entscheiden. Denn ich glaube, das, was wir brauchen, ist wieder ein spirituelles Bewusstsein. Und deswegen war ich auch so wie du total begeistert, als ich am 1. August da stand und wir sollten ja meditieren und wir wollten auf die Bühne gehen und dann wurde aber gesagt, ja, dieser Zug kommt nicht, die haben diesen Zug aufgehalten, wo dann auch nochmal ein paar hunderttausend Menschen gekommen wären, ja. Und dann wurde gesagt, okay, wir machen das einfach so, dass wir nur die Hand aufs Herz legen. Und was dann passiert ist, war wirklich eigentlich beeindruckend, ne? Dass die Leute, die das Hand aufs Herz gelegt haben, und dann kamen ja schon kurz danach ein paar wenige, also ich schätze mal, das war auch eine False Flag Aktion, nämlich eine Aktion, nämlich Aggressionen hervorzurufen. Da kamen 50 Polizisten auf die Bühne vor Hunderttausenden von Menschen, die sie ausgebuht haben. Und wir haben das ja gefilmt, wir waren ja auf der Bühne dann halt auch. Und das war eine Provokation und ich glaube, wenn die Leute nicht sich so in diesem friedlichen Modus gehalten hätten, dann wäre es zur Ausschreitung gekommen. Da bin ich mir eigentlich ganz, ganz sicher.
Ja, es war wirklich echt ein historischer Moment. Also sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt. Solche Riesendemos und irgendwie so ein Zustand, das war schon echt einmalig.
Ja. Ja. Du warst am 28. auch dann da, oder?
Ja. Die Gruppe habe ich beide erlebt, ja.
Ja. Also ich habe eine Ahnung und ich würde das ganz gerne natürlich von der Künstlerin auch hören wollen. Was glaubst du, wo sind die Chancen? Also wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, dass am Ende dieses Tunnels vielleicht eine spirituell erwachte Gesellschaft sein kann. Also spirituell will ich vielleicht auch nochmal ein bisschen beschreiben, ist ja nicht nur irgendwie so dieses, was viele dann einfach sagen, Glaube oder es hat mit Glauben eigentlich gar nichts zu tun. Es hat etwas mit uns selber zu tun, also mit unseren empathischen Empfindungen, also unsere Sensibilität und unsere Empathie, aber auch, dass wir diese ganzen Werkzeuge wie Wut oder auch Trauer oder Depression auch wirklich einsetzen können. Das ist ja eigentlich, das wäre ja der Idealfall. Das alles hat ja einen Sinn, auch die Wut hat einen Sinn. Aber wenn sie nicht gezeigt wird, wenn sie totgeschwiegen wird und als etwas Schlechtes verurteilt wird, dann können wir dieses Werkzeug nie einsetzen. Und wo siehst du die Chancen für eine bessere Gesellschaft und wo siehst du die Chancen, dass wir als kleine Minderheit da herauskommen?
Das habe ich mich auch selber natürlich immer wieder gefragt und viel gefragt. Und das werde ich auch in den letzten Monaten immer gefragt. Und ich sehe es ehrlich gesagt nicht so optimistisch wie du. Ich finde es aber auch wichtig, auch für mich, dass dieser Optimismus von anderen Leuten irgendwie da ist. Also nachdem ich das jetzt so viele Monate beobachten konnte, habe ich das Gefühl, dass wir diesen Zustand dieser wirklich in zwei geteilten, gespaltenen Gesellschaften nicht wirklich überwinden können und auch nicht werden, weil wir einfach diesen so unterschiedlichen Blick auf das, was hier passiert und was passiert ist, haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir aufgrund dessen irgendwie, dass es sich in so eine wirklich zweigeteilte Gesellschaft bilden wird. Und die einen machen sozusagen diesen Impf- und Virus- und Gesundheitsdiktatur-Wahnsinn weiter mit. Und wo sich das dann entwickelt, weiß ich nicht. Dann gibt es aber die Widerständler, die das nicht machen. Und inwieweit wir sozusagen weiter an den Rand gepresst werden und welche Möglichkeiten wir in dieser Gesellschaft überhaupt noch bekommen, daran hängt, glaube ich, so für mich ein bisschen die Idee, wohin wir uns entwickeln könnten. Also ich sage mal so, wenn wir jetzt eine Idee hätten, wir machen jetzt irgendwie, angenommen, man würde Deutschland teilen und wir machen sozusagen irgendwie, wir gehen auf die eine Seite und leben dort frei und spirituell ungeimpft und Co., das würde man uns ja nicht erlauben. Und die Frage ist, was macht man, wo kann man hin? Weil es sind immer so kleine Enklaven, die sich auf dem Widerstand gerade bilden. Und da ich diese Hoffnung, was sozusagen diese deutsche spirituelle Besserung angeht, nicht habe, habe ich für mich entschieden, dass die einzige Möglichkeit für mich besteht, das Land zu verlassen in letzter Konsequenz. Das heißt, also wenn ich da jetzt nicht so positiv bin wie du und eher, sage ich mal, dunkel Deutschland sehe, dann kann ich mich jetzt noch weitere 2 Jahre beschweren. Das tut mir nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, was für Möglichkeiten habe ich und was sehe ich realistisch für mich? Und für mich war dann die Idee wirklich des Auswanderns. Das wird irgendwie immer konkreter.
Okay, ausgewandert sind wir ja auch. Das heißt ja nicht, wenn ich das positiv sehe, ich sehe das ähnlich, dass in Deutschland wird es ordentlich krachen. Ich habe mir natürlich einen Platz gesucht, wo ich einfach denke, dass man da gibt es Wasser, da gibt es Sonne, da gibt es Berge. Also sie können ruhig rundherum Europa absperren, wenn ich nicht mal reisen darf. Also hier fühle ich mich wohl. Also hier könnte ich auch ein paar Jahre verweilen, ohne dass ich mich langweilen würde. Und ich würde hier auch definitiv nicht verhungern oder verdursten. Das waren jetzt einfach mal so die Indikatoren. Was sind für dich die Indikatoren, den richtigen Platz zu finden? Oder du hast wahrscheinlich auch schon den richtigen Platz gefunden, ne?
Ja, ich habe mehrere richtige Plätze gefunden. Also dadurch, dass ich halt in meinem früheren Leben, früheres Leben, oh Gott, das ist krass, das kommt so aus einem raus, das muss ich mir vorstellen, viel gereist bin und ich immer sehr offen war und sehr schnell Freunde gefunden habe, habe ich eigentlich überall auf der ganzen Welt Möglichkeiten zu leben. Und dann habe ich überlegt, okay, wo fühle ich mich am wohlsten? Und mein Vater kommt aus Ägypten, ich bin halb Ägypterin und ich habe mich dort immer wie zu Hause gefühlt. Das war mein zweites Zuhause neben Hamburg und Berlin und der Schweiz. Und ich bin letztes Jahr auch noch viel gereist, weil ich einfach gewusst habe, dass Corona kein globales Problem ist, wie sie uns das verkaufen. Und zwar ist Corona ein gesellschaftliches Problem. Und ich habe ganz viele Länder und Kulturen erlebt, die mit diesem Virus ganz anders umgegangen sind, wo die Gesellschaft nicht geteilt war, wo nicht diese Hysterie und dieser Hass auf gegenseitige Gruppierungen herrschte, wo die Medien auch nicht so ein Framing geschürt haben. Und ich bin wieder auch unter anderem bei Ägypten rausgekommen. Also die arabische Gesellschaft, wie die miteinander diese Krise durchlebt haben, das war so 1500 anders prozentig als hier in Deutschland, dass ich gesagt habe, ich möchte dort leben, wo die Gesellschaft anders mit diesem Ausnahmezustand umgegangen ist. Weil das ist für mich wie ein Test gewesen. Und diese Prüfung haben viele arabische Länder in meinen Augen bestanden. Deutschland hat es nicht bestanden. Und das fand ich sehr interessant.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Das muss ich auch wirklich sagen. Also ich glaube, es gibt kein schlimmeres Land im Moment, wo die gesellschaftliche Spaltung und der gesellschaftliche Hass und die Abneigung und die Verurteilung und auch einfach die Meinung über allem anderen steht, die so den Keil zwischen die Gesellschaft, also auch hier in Frankreich nicht.
Wahnsinn, ja, ganz genau, das habe ich halt auch so wahrgenommen. Und für mich wäre die Möglichkeit durchaus, irgendwie nach Ägypten zu gehen. Das ist eine Möglichkeit. Und dann habe ich mit meinem Freund, wir haben gerade ein Grundstück auf einer Insel gekauft, in der Nähe von Honduras. Das ist eine Sonderwirtschaftszone und wir werden höchstwahrscheinlich nächstes Jahr uns dort auf jeden Fall ein bisschen länger aufhalten. Ja, es ist, also, ist totaler Wahnsinn. Für mich ist es auch total surreal, muss ich sagen. Also so weit und so konsequent und wirklich einen Vertrag zu unterzeichnen und zu sagen, okay, wir haben da eine Möglichkeit, jetzt ein Haus zu bauen. Aber das, was hier passiert, das ist für mich, das hat meinen Glauben in die Menschheit und in die Menschheit, in die Gesellschaft, in der ich hier lebe, so erschüttert, Kai, dass mein Bedürfnis, ganz weit wegzuziehen, wo ich nämlich genau die Möglichkeit habe, von der wir gesprochen haben, eine neue Gesellschaft zu etablieren mit anderen Regeln. Und nochmal Sonderwirtschaftszone, das ist ja auch kein Zufall, dass wir da gelandet sind. Das wird eine Enklave von einigen hundert Leuten sein, die dort eine Möglichkeit haben, Gesetze, Gesetzesgebung komplett anders zu gestalten, nämlich so, wie wir wollen. Das ist auf Kryptowährung aufgebaut und ich bin auch Krypto-Fan und Inhaberin, warum ich jetzt auch ein bisschen mich entspannen kann. Und also so eine konkrete Möglichkeit zu haben, da sind viele Menschen aus der libertären Szene, da würde ich auch gleich noch mal ganz kurz ein Buch vorstellen, was mich sehr begeistert hat, ein junger Schriftsteller und Autor, der ganz klar beschrieben hat, wie wir miteinander leben können, unabhängig von Hautfarbe, von Religion, von Ideologie, von, und das hat mich sehr inspiriert und ich habe dann diese Menschen kennengelernt und hat mir angeboten, dort mit meinem Freund, der federführend war, der kennt die ganzen Menschen, hat gesagt, komm, lass uns das machen und ich habe gesagt, okay, lass uns das versuchen.
Darf ich mal fragen, was sowas kostet? Also ich meine, das hört sich ja sehr interessant an.
Ja. Du würdest wahrscheinlich. Also sich das Grundstück zu sichern, kostet erstmal nicht viel Geld. Das sind kostet 5.000 Euro. Das ist ja noch kein großes Geld. Und dann hast du ein großes Grundstück dort und da kannst du dann sozusagen.
Was heißt ein großes Grundstück?
Müsste ich jetzt in Vertrag gucken, weiß ich nicht, aber es ist, sind ein paar hundert Quadratmeter, also es ist relativ groß und es hängt dann noch ein bisschen davon ab, noch ein bisschen weiter am Strand, am Strandmeer, ein bisschen weiter hinten sozusagen in der Naturlage. Und dann kannst du nach deinen Möglichkeiten dort dir bauen, was du willst. Also kannst du 100.000 ausgeben, kannst du 20.000 oder eine Million Villa hinstellen. Das ist dann dir, obliegt dann dir. Also du kannst es ein bisschen gestalten, wie du möchtest. Du musst jetzt nicht einen festen Betrag sozusagen da investieren, sondern wenn du dir eine Hütte hinstellst für irgendwie 1.000, dann lebst du in deiner 1.000-Euro-Hütte.
Und wie ist das?
Und hast dann einen monatlichen...
Ja, sorry, da hatte ich dich
unterbrochen. Du hast dann einen Jahresbetrag... Nee, macht nichts. Du hast einen Jahresbetrag, in den du dieses Grundstück pachtest. Das liegt bei zwischen 500 und ich glaube 2.000 Dollar. Also auch total machbar. Es ist auch so angelegt, dass man das finanzieren kann. Weil wenn man jetzt sagen würde, das kostet eine Million, dann hast du natürlich auch wieder nur eine kleine Auswahl von Menschen, die daran teilnehmen können. Und jetzt bin ich ja gerade dabei, natürlich zu gucken, wie lebt man denn da vor Ort? Man muss ja von irgendwas leben. Und jetzt sind wir natürlich alle irgendwie so dabei zu gucken, okay, Online-Job und mein Freund macht jetzt gerade eine Ausbildung als Coder, geht jetzt in die Coding-Welt rein. Und also wir sind richtig konkret dabei, hier uns von dannen zu schleichen und irgendwie andere Möglichkeiten zu schaffen.
Das haben wir ja auch schon gemacht. Also klar, wir machen ja auch Kongresse, das ist ja auch ein Teil des Kongresses, dieses Gespräch. Und ja, ich kann nur wirklich sagen, es war eine unglaublich starke Veränderung. Ich meine, ich war letztes Jahr, hatte ich ganz andere Projekte. Ich wollte nach Amerika mit meinem Doppeldeckerbus, den ich für viel Geld umgebaut habe, den ich mir über Jahre erspart habe. Ja, und plötzlich ist das Leben ganz anders und man sitzt hier auf einer Insel, die wunderschön ist und ich will aber den Leuten natürlich auch ehrlich sagen, das ist ein unglaublich harter Prozess, der da in einem vorgeht. Man häutet sich. Also es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, manche Tage, das zerreißt einen, ne? Weil plötzlich der Tag ist ganz anders strukturiert. Man lebt ganz anders. Man ist mit ganz anderen Dingen konfrontiert und Man muss sich unheimlich bewegen. Wir hatten ja vorhin über das gesprochen, was die Leute motivieren soll. Ich empfinde das aber, was ich jetzt gerade lebe, also viele fragen mich auch, warum bist du nicht in Deutschland und so weiter. Ja, weil diese Spaltung geht mir auf den Keks und vor allen Dingen wird man angefeindet. Und gerade wenn man ein bisschen aktiver ist, dann besonders, dann wird man wirklich, also es gab ja auch schon, würde ich jetzt mal einfach sagen, Mordversuch auf uns mit einem Doppeldeckerbus, wo sie die Reifen mit einem Akkubohrer zerbohrt haben, bei 3 Reifen. Also da kann man eigentlich, wenn so ein 18-Tonner durch die Gegend fliegt, dann ist das nichts mehr zu bremsen, wenn da 3 Reifen platzen. Und auch andere Dinge, die sehr unangenehm waren. Und deswegen bin ich aus Deutschland weg und habe aber auch festgestellt, es hat natürlich Vor- und Nachteile. Man muss natürlich wirklich sich extrem bewegen. Man muss sich auch erstmal runterfahren. Also plötzlich hat man nicht mehr diese 1000 Einflüsse, die man in der Stadt hat. Man leidet auch. Ne? Also wer dann so einen Schritt macht, der leidet auch erstmal. Aber dieses Leiden ist praktisch wie eine Häutung. Also es ist ein komplett neues Leben. Und so jetzt nach einem Dreivierteljahr kann ich sagen, fängt es langsam an, sich auch gut anzufühlen. Also öfter gut anzufühlen als schlecht. Ist dir das bewusst, dass das auch ein harter Prozess wird? Weil als Künstlerin ist es ja schwierig. Ne?
Mir ist es bewusst, weil ich merke das ja jetzt hier schon. Ich bin ja sozusagen auch wie auf einer Insel. Man sitzt in der Wohnung und hat viel weniger Außenreize, wie du das gerade sagst. Ne? Also es beginnt ja schon hier, der Prozess geht ja schon so lang. Und der war ja bei mir hier auch schon in Wellen wirklich unterschiedlich. Und ich glaube, dass das nicht immer nur lustig wird, dann irgendwie auf einer Insel da zu sitzen. Und wahrscheinlich auch in Ägypten wird es mich nerven nach einer Zeit. Ich bin da bisher immer nur so ein paar Wochen, ein paar Monate gewesen, wie die Männer da irgendwie mit einem umgehen und so. Ich glaube, es hat alles, wie du sagst, Vor- und Nachteile. Die Frage für mich war dann einfach irgendwann, wie radikal will ich mal einen Schritt der Veränderung gehen? Und ich kann jetzt hier noch weitere 14 Monate so rumdümpeln und rumhängen und irgendwie im Widerstand und irgendwie, irgendwann ist das auch erschöpft für mich. Also ich will einfach was Neues probieren und auch mich in neuen Situationen erleben. Und wenn ich merke, ich komme da einfach gar nicht klar nach 2 Jahren, weil ich irgendwie vor lauter Todeslangeweile oder Depression aufs Meer glotze, dann merke ich, okay, dann doch mal woanders hin. Also man ist ja auch da nicht festgewurzelt. So, das ist eine Möglichkeit für wirklich geringes Geld, was wir bisher investiert haben, sich da eine Existenz aufzubauen. Und ich denke, dass mein Leben, solange sie mir das Reisen nicht komplett verbieten, dieser ganzen Impfpassgeschichte irgendwie zwischen Honduras, Ägypten, der Schweiz und Deutschland stattfindet. Also im Endeffekt des Tages witzigerweise ja wiederum gar nicht so anders, als wie es vorher war. Ich war ja immer ein Traveler. Nur habe ich zwischendurch einmal mehr gearbeitet als jetzt. Und also diesen Mut dann wirklich auch zu sagen, okay, Veränderungen und wirklich konkret was machen und sich neue Aufgabenfelder auch wieder schaffen. Also das ist jetzt dieses Ganze, was auf mich zukommt. Und das wird auch noch eine lange Zeit so sein, definitiv. Und mit allem, was dazukommt, wie du sagst, mit einer Depression und man fühlt sich irgendwie gelangweilt und da kann man nicht in eine Bar gehen und Leute sehen. Und dieses ganze Kompensieren, was wir ja auch jahrzehntelang immer gemacht haben, kompensieren von außen irgendwelche Impulse, damit wir uns spüren. Also das ist definitiv auch mein Thema. Und ich stehe da jetzt davor und bin nackt. Und ich möchte mich dem aussetzen.
Sehr schön. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, um ein gutes Beispiel zu sein für andere? Also ich stelle mir jetzt ganz einfach vor, die deutsche Gesellschaft hat sich jetzt abgespaltet. 15-20% sind sozusagen die Aussätzigen, die ignorant und rechts- und Verschwörungstheoretiker sind. Ist ja schon ein großer Teil. Ne? Ich meine, das sind immerhin 16 Millionen. Ne? Bitte?
Die Dunkelziffer ist höher, sage ich dir.
Ja. Nee, aber gehen wir einfach mal von 20% aus. So, und die anderen 20%, die das zumindest gespürt hat und die es mitmacht, weil sie zu viel zu verlieren hat, dann sind wir schon bei 40%. Die sind jetzt plötzlich wieder in diesem Hamsterrad drin. Das kann sich ja nicht gut anfühlen. Also erstmal gespritzt zu sein, dann irgendwo dieses selbe Spiel wieder weiterzuführen, aber bestimmter, von oben bestimmter. Also man darf nur noch das singen, was man will, was die da oben sagen. Wir sind dann ja eigentlich in ähnlichen Verhältnissen wie zumindest in der DDR. Wahrscheinlich schlimmer, weil wir ja noch gläserner sind. Das spüren die Leute. Sind da nicht Ist das nicht genau der Geist, den wir brauchen, nämlich die Leute, die den Mut haben zu sagen, nee, mach ich nicht mit, ich mache ein geiles Leben irgendwo anders und zeige, dass mein Leben einfach ein cooles Leben bleibt und auch wenn es sich total verändert hat, auch wenn der rote Teppich gegen ein Feld, was ich beackere und einen Garten. Also ich habe mir jetzt hier ein Beet angelegt. Also ich habe das erste Mal Blumen gepflanzt in meinem Leben. Also mache plötzlich Sachen, die ich so vorher nie gemacht habe. Bin aber auch natürlich an vielen Sachen völlig überfordert, aber mit vielen Sachen. Aber denke neu, lass viele Dinge auf mich zukommen, plane neu. Ist das nicht etwas, was auf diesen Großteil der Mitmacher magisch wirken wird, weil das, was ja herauskommen wird, ist, also, dass wir zufriedener wahrscheinlich sind, dass wir sozialer sind, dass wir uns nicht verkauft haben, dass wir immer noch Spaß haben. Wir haben hier also unheimlich viel Spaß. Also hier gibt es ja Berge, wir können hier Radfahren, Mountainbiken. Ich gehe jeden Morgen mit meinem Hund joggen hier in den Bergen. Meditieren, Yoga, also also man hat ja, also eigentlich habe ich so das Gefühl, jetzt fängt das Leben nochmal anders an. Also ist das nicht ein Beispiel, um einfach auch die anderen mitzunehmen? Also ist das vielleicht dieser Ausstiegsgedanke, einfach bockig zu sein und zu sagen, nee, mich kriegt ihr nicht. Ich gestalte mir mein Leben neu. Ist das nicht so auch ein Magnet?
Ich hoffe, dass für viele, ich glaube aber, dass der Impuls natürlich bei den Leuten sowieso schon so dieses kleine Pflänzchen, das muss natürlich irgendwo selber gesetzt sein, ne? Sonst folgst du niemand anderem. Ich denke natürlich auf der anderen Seite, wenn wir Coolen sozusagen, die geschnallt haben, was los ist, jetzt alle abhauen, ist natürlich irgendwie auch scheiße, dann sitzen hier sozusagen nur die Geimpften. Also ich bin da auch hin und her gerissen, ne? Also wie weit kann man da als Vorbild fungieren oder will ich diese Rolle sozusagen auch wirklich ausbauen und nochmal wirklich ganz konkret irgendwie aufrütteln zu, was ich bisher nicht gemacht habe. Ich habe eigentlich immer nur meinen Mund aufgemacht, wenn ich gefragt wurde oder und gesagt, was ich denke. Ich hoffe, dass das natürlich ein Impuls ist für viele Leute und die Menschen, die eh schon auf unserem Wege sind, die sagen auch, Mensch, finde ich mutig und lass uns mal ins Gespräch gehen, wie habt ihr das gemacht? Wir wollen das auch, definitiv. Wie weit das jetzt sozusagen Leute aus der anderen Ecke irgendwo abholt oder anstupst, das kann ich überhaupt gar nicht einschätzen, wie lange die vielleicht auch noch brauchen, um selber dahinter zu kommen, dass sie so eventuell doch nicht glücklich sind. Also wenn sie jetzt hier 10 Jahre irgendwie so DDR 2.0 mäßig angeleitet leben dürfen, betreutes Denken und so. Ich weiß nicht, ob da nochmal was kommt. Ja.
Du hattest jetzt gerade eine Sache angesprochen, da möchte ich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Du hast gesagt, weglaufen oder hier nicht den Leuten helfen, aus dieser Misere herauszukommen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich von hier aus mehr machen kann, zum Beispiel mit so einem Interview, die Leute motivieren kann, ihnen einfach aber auch Möglichkeiten. Wir haben jetzt gerade wieder ein neues Konzept realisiert, das nennt sich 1 Million. Das ist die Idee, dass wir die größte Partei Deutschlands gründen mit der Basis und auch so ein, also alle gucken auf die Wahlen. Und in der Zeit bilden wir mit dem Widerstand, mit dem geeinigten Widerstand einfach mal die größte Partei Deutschlands. Das ist auch mal einfach eine coole Aktion, den anderen einfach auch eine rote Karte zu zeigen. Ich meine, und das ist ja auch wirklich realistisch, die Wahlen zu beeinflussen, wird sehr schwierig sein mit dem wenigen Geld. Aber wenn, da könnten auch alle 2 Millionen oder 3 Millionen wirklich aktive Widerständler, glaube ich, auch nicht sehr viel bewegen. Aber wenn jetzt 500.000 Widerständler in die Basis eintreten und auch ohne diese ganzen Vorbehalte, Demokratie funktioniert nicht, Parteien, ist alles scheißegal. Es geht einfach darum, ein Zeichen zu setzen, Gesicht zu zeigen und zu sagen, Moment mal, wir sind die größte Partei und zwar größer als die regierende Partei, die mit der CDU 440.000 Mitglieder hat. Das ist eine Hake. Ne? Und ich bin immer jemand, der denkt, das, was die Leute am meisten ärgert und was die meisten Leute zum Mitmachen bewegt, ist Erfolg. Wir müssen einfach erfolgreiche Lebensmodelle haben und erfolgreiche Konzepte. Und dafür müssen wir nicht unbedingt in Deutschland sein. Also das kann man auch von hier aus machen oder so durch so tolle Interviews oder durch andere Aktionen. Was hast du für ein Gefühl der Widerstand? Wenn wir mal einfach über den Widerstand reden, das sind ja auch sehr viele Egomanen, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Es gibt viele kleine Grüppchen und jeder macht das beste Konzept und es ist ein Wettrennen auch um die meiste Anerkennung. Hast du das Gefühl, dass sie fähig sind, so eine Aktion wirklich auch durchzusetzen oder dass sie überhaupt fähig sind, sich so zu einigen, dass sie auch überhaupt Macht haben? Weil das ist ja die Grundvoraussetzung, überhaupt gehört zu werden.
Ich bin ja auch schon länger Mitglied der Basis und das Problem bei dieser ganzen Widerstandsgeschichte, auch Querdenken und Co. und ist einmal das, was du sagtest, wir haben da einige leitende Köpfe, sage ich mal, die vielleicht nicht nur egomanen, sondern auch irgendwie gefährlich narzisstisch oder was auch immer sind. Das ist sozusagen also eins der großen Probleme, was ich sehe, dass da einige Leute ein Spiel treiben, was ich nicht ganz durchblicken kann, wo ich nicht genau weiß, sind die vom Verfassungsschutz, wollen die das Ding von innen zersetzen? Also was passiert hier? Das ist natürlich ein Problem.
Du meinst jetzt die Basis im Speziellen?
Nicht nur die Basis, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern also auch aus der Querdenken-Szenerie oder grundsätzlich. Es gibt ja mittlerweile einen großen Widerstand und da passieren teilweise so komische Sachen, die natürlich auch Leute aus dem Widerstand nicht wirklich verstehen können, wo man einfach komische Sachen hört, wo man sich fragt, sind die Leute dumm oder ist da ein V-Mann dazwischen, ist da ein Maulwurf, weil irgendwie ist es nicht normal. Auch diese komischen Moves, die Beiweg da gebracht hat und so vom Querdenken, also das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Es sind viele Fragezeichen, was unseren Widerstand angeht, das muss man so sagen. Und das sehen die Normopathen so, die von außen gucken, das sehen aber auch mittlerweile Leute, die selber im Widerstand drin sind. Deswegen habe ich mich so ein bisschen rausgezogen, weil da einfach gewisse Charaktere rumlaufen, die sich selber zum Thema Wirkungsfeld nochmal, eine ganz große Bühne geschaffen haben, die aber eigentlich nur ihr Buch verkaufen wollen oder irgendwie endlich auch mal was sagen wollen, wo ich nicht so d'accord mitgehe und ich finde das einfach sehr schwierig und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nicht wirklich unternehmerisch strukturiert genug sind, weil die Gegenmacht ist so übermächtig und wir düddeln da so ein bisschen vor uns hin und keifen uns intern selber an und zerschießen uns, wie gesagt, da weiß ich nicht genau von wo das gelenkt wird, aber es ist schon alles fragwürdig und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, also ob wir wirklich ein guter, organisierter Widerstand in so einer Kraft und Masse, ob wir das irgendwie hinkriegen.
Aber ist da nicht gerade dafür die Stärke, die wir nämlich haben, das Chaotische, das Lebendige, das Auseinandersetzende gerade die Kraft, also ich sehe das eigentlich eher als die Kraft. Du hast gerade zum Beispiel Michael Ballweg angesprochen, also der hat Fehler gemacht und der hat auch manche Sachen, wo ich einfach mir nur einen Kopf gefasst habe. Ich kenne ihn ja recht gut und er hat ja auch mit uns die Ignorance EU-Seite gegründet und er macht gute Sachen und manchmal macht er Dinge, die dann einfach schief laufen oder die einfach auch unüberlegt waren. Das gilt ja für jeden. Also wir haben ja jetzt ein Interview zum Beispiel mit Professor Bhakti gemacht, wo er aus meiner Sicht jetzt einen ungünstigen Vergleich gemacht hat und ich habe sofort in dem Moment den Impuls gehabt, Moment mal, das müssen wir rausschneiden. Und dann sind wir aber schon wieder zur nächsten Aktion gekommen und wir haben nie irgendwelche Videos geschnitten und dann ist das einfach so rausgekommen, wie es war. Und klar, da ist man manchmal Medienprofi und manchmal ist man einfach, verpennt man dann Situationen und macht sich das Leben schwerer, als es ist. Aber wir können noch keinen Widerstand schaffen, der nicht auch Probleme schafft. Also wo gehobelt wird, fallen Späne und zwar sehr viele, vor allen Dingen, wenn man so unter Beschuss ist, wie wir es sind. Das ist doch völlig egal. Also da müssen wir doch einfach Augen zu und durch und einfach auch tolerant sein. Also tolerant mit den Fehlern, die andere machen, weil ich stelle mir immer die Frage, wo ist denn die Leute, die jetzt am Schreibtisch sitzen und dann ihre E-Mails, ihre Kommentare schreiben zu Michael Ballweg, dann frage ich mich immer, ja Moment mal, warum machst du verdammt nochmal nicht eine Millionen-Demonstrationsveranstaltung? Laber doch nicht dumm rum, sondern mach einfach. Ne? Und wir müssen doch viel mehr ins Machen kommen, anstatt einfach uns an den Fehlern aufzuhängen der anderen Leute. Und jeder, der macht, ist auch im Risiko, richtig auf die Schnauze zu fallen und auch auf die Schnauze zu bekommen. Also von daher finde ich das eigentlich eher positiv und ja, es sind, also wir gehen natürlich, also als ich letztes Jahr am 1.8. da so diverse Aktivisten gesehen habe, die bekannter waren und dann auf die Brüstung gegangen sind. Und da, ich dachte, ich bin beim Rockfestival und habe nur gedacht, ey, Alter, jetzt geh mal von dieser Brüstung runter. Das ist das Peinlichste, was du überhaupt machen kannst. Also, aber okay, ich meine, man muss dann auch leben und leben lassen. Jeder ist unterschiedlich. Und der auch der Widerstand ist ja jetzt nicht, sind ja nicht Menschen, die geschult sind mit Erfolg. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man so wie du oder auch wie ich öfter schon mal auch mit erfolgreichen Menschen in Berührung gekommen ist und auch mit Erfolg. Man weiß, wie vergänglich das ist und man weiß, wie dünn das Eis ist, auf dem man sich bewegt. Meine Frage, die ich dir einfach jetzt dazu stellen möchte, ist, müssen wir nicht einfach die Leute an die Hand nehmen, unsere Erfahrung, die wir beide jetzt zum Beispiel haben, in diese Bewegung mit reinnehmen, die Leute zur Toleranz auffordern und einfach auch Fehler verzeihen, weil Fehler sind das Beste, was eigentlich passieren kann, denn aus Fehlern kann man lernen.
Definitiv, grundsätzlich hast du natürlich recht. Das Problem ist natürlich, dass wir ja jetzt aber nicht irgendwie nur eine neue Vereinigung neben anderen sind. Wir sind ja in einer kompletten Ausnahmesituation. Das ist ja ein komplett anderes Setting. Und man wird uns allzu viele Fehler einfach nicht verzeihen. Und wir werden ja ganz genau begutachtet von außen. Und wenn wir einen Herrn Bhakti haben mit solchen Äußerungen, dann kann ich und du davor sitzen, weil wir ihn kennen. Das ist ein älterer, liebevoller, seriöser Mann, der hat das bestimmt hundertprozentig nicht so gemeint, das wissen wir. Als ich das gelesen habe, ist mir die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, weil ich weiß, was das bedeutet im Nachzug. Und solche Fehler sind von vielen dieser großen Frontgesichter unserer Bewegung passiert, wo ich mich frage, das darf nicht passieren, das darf uns eigentlich nicht passieren. Und bei mir ist es so, ich bin jedes Mal einen Schritt weiter zurückgegangen, weil ich das Ausmaß der Kette, die jetzt folgte, kenne und weißt du woher, von mir selber. Ich habe in einem Instagram-Post ungefähr in einem Jahr das, was hier passiert, mit dem Dritten Reich verglichen. Was meinst du, was los war danach? Und ich stehe dazu. Und das Problem ist, dass Menschen, wenn man diese Vergleiche zieht, die denken, wir sind verrückt, weil ich weiß, dass da draußen keine vergassenen Juden auf der Straße liegen. Das ist nicht das Problem, wovon ich spreche. Und das ist das, wovon die meisten Menschen sprechen, wenn sie diese Vergleiche ziehen, ist das Potenzial, was in einer Gesellschaft freigesetzt wird, wieder in eine faschistoide Struktur, in einen Totalitarismus zu verfallen, Leute auszugrenzen. Und sowas geht, wenn wir nicht aufpassen, bis zum Tode. Wenn die jetzt mit dem Zug durch Berlin-Neukölln fahren würden und alle Leute wie mich, die sie nicht impfen lassen und ohne Maske laufen seit einem Jahr, mitnehmen würden nach sonst wo, die Leute würden wieder nichts machen. Und dafür würde ich dir meine rechte Hand geben. Und was ich angesprochen habe, waren diese Strukturen, die anscheinend irgendwie in der deutschen Seele, und ich beziehe mich ganz bewusst nur auf die deutsche, ich lebe nicht in Spanien oder Frankreich, es scheint immer noch da zu sein und das war wahrscheinlich auch nie weg. Und diesen Vergleich hat man mir so übel genommen, weil wir haben einfach das Problem, wenn man in diesem Bereich Juden, Antisemitismus, das ist etwas, was man bei uns hierzulande nicht machen darf. Du bist sofort, bist du von der Bildfläche weg. Und weil ich das selber gemacht habe, der Unterschied war, bei mir war es kein Fehler. Ich habe das provokativ ganz bewusst gemacht und ich stehe da auch nach wie vor zu. Und ich glaube, dass Herr Bhakti das ein bisschen doof formuliert hat, aber ich weiß, was folgt. Und wir haben jetzt seit 14 Monaten so krasse Fehler aus den eigenen Reihen, wo ich denke, ich weiß nicht, ob wir das nochmal gerade biegen können. Weißt du, was ich meine? Ich habe einfach Sorge. Wir können uns das nicht einfach.
Ja. Ich sehe das ein bisschen anders und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, ich weiß, dass ich überhaupt, also ich habe eine absolute, ich bin Deutscher und ich, meine Mutter ist Österreicherin und mein Vater ist wirklich Deutscher. Das ist ja noch immer ein bisschen was anderes, als wenn man auch wie Herr Bhakti aus einem anderen Land kommt. Da hat man nicht dieselbe Demut zu haben, wie wir sie haben, weil klar, unsere Vorfahren haben das gemacht, haben das verantwortet und deswegen bin ich auch demütig und ich bin was dieses Thema angeht, jemand, der das absolut nachvollziehen kann, dass es ein total heikles und sensibles Thema ist und dass man da auch sehr bedacht auch mit umgehen muss und dass wir als Deutschen, wir als Deutsche das natürlich uns nicht erlauben können, da in diese Richtung zu urteilen. Verrückter finde ich aber noch, dass die Leute, die jetzt Herrn Bhakti verurteilen, diese Demut eigentlich haben müssten, Aber jemand, der aus einem anderen Land kommt, der überhaupt nicht auch über die Generation nicht dafür verantwortlich ist, in denselben Pott eines Deutschen packen, auch wenn er einen deutschen Pass hast, ist er praktisch auch von den Generationen, der Generationsverantwortung nicht dafür verantwortlich. Und das finde ich eigentlich das Krasse. Dass wir vorsichtig sein müssen, ist richtig. Aber du siehst es ja auch, und vielleicht ist das auch mal ganz gut, vielleicht auch über dieses Thema nochmal zum Ende des Gespräches zu reden. Ich war immer eigentlich eher, also jeder würde sagen, ich war links. Und zwar ziemlich radikal links. Ja. Mittlerweile würde
ja,
ich...
Alles.
Ja, genau. Und ich bin ja auch mal zu Antifa hingegangen und habe gesagt, sag mal, was habt ihr denn eigentlich für ein Problem davon? Lass uns doch mal kurz über die Probleme reden. Also ich bin entsetzt, dass Frau Merkel die Leute im Mittelmeer ersaufen lässt und eine Scheinasylpolitik macht und Waffen in andere Länder verkauft, diese Länder ausbeutet, industriell ausbeutet und dann die Leute übers Mittelmeer schwimmen lässt in Schlauchbooten. Ja. Was ist denn das für eine Asylpolitik? Da stehe ich zu und da das ist meine tiefste Überzeugung. Und die äußere ich hier auch für euch. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Frau Merkel mit ihrer Stretch-Limo und mit Polizei eskortiert durch Berlin fährt und die ganzen Obdachlosen bei minus 20 Grad draußen sieht und es nicht auf die Reihe kriegt, ein Land, was voller Oligarchen ist, dass da Menschen nicht auf der Straße erfrieren und dass sie überhaupt auf der Straße schlafen müssen. Und so bin ich zu Antifa hingegangen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach auch mal zu verstehen geben, dass wir nämlich einen Staat haben wollen, der Verantwortung übernimmt und der auch Grenzen aufzeigt, und zwar nämlich nicht nur nach unten und nicht nur mit Straftickets und mit Steuerstrafen, sondern auch nach oben. Also, aber nach oben passiert gar nichts, ne? Also man braucht nur ein Cum-Ex oder man braucht nur die Krise zu nehmen. Wie viele Skandale sind aufgeploppt, die finanzieller Natur waren? Der Maskenskandal, die Krankenhausbetten, die dann einfach mal kurz auf 70% hochgeschnallt sind von 20 oder 30%, wo man einfach ganz klar, wo man die gesamte Krise drauf aufgebaut hat. Und das ist ja eigentlich so das, wo wir einfach auch einfach sagen müssen, okay, dann lasst uns doch mal ein bisschen darüber reden, was unsere Ideologie ist. Ich glaube, das muss jetzt viel mehr passieren. Dann werden diese Hammer auch nicht mehr sitzen. Ne? Also wenn wir zu dieser Ideologie stehen und das auch kommunizieren öffentlich, was uns nämlich wichtig ist, dass wir nämlich ein Sozial, dass wir eine Gemeinwohlökonomie wollen, dass wir eine Gesellschaft wollen, die über den Souverän gesteuert wird, über direkte Demokratie, basisdemokratisch, Bürgerparlament, all diese Dinge, dann haben die anderen es auch viel, viel schwerer, da einzugreifen. Vielleicht nochmal konkret die Frage, was denkst du denn, wie kriegt man denn, also du sagst jetzt über Struktur, oder so habe ich dich zumindest verstanden, über Struktur kriegt man den Widerstand besser organisiert. Ich glaube, genau das Gegenteil.
Das ist interessant, okay. Also ich habe das Gefühl, wir müssen uns da professionalisieren und einfach eine Struktur haben, wie es eine gute Firma hätte. Also wenn wir jetzt einen Marketingberater hätten, der würde eine Firma nach ganz gewissen Kriterien aufbauen. Wie erreicht man Leute? Was sagt man? Was macht man zu welcher Zeit? Was ist die Zielgruppe? All diese ganzen Sachen, die sich ja Marketingleiter mit einem Geschäftsführer irgendwie in einem Zimmer zusammen überlegen. Das gibt es ja bei uns gar nicht wirklich, sondern ich habe das Gefühl, es sind so kleine, eine trudelt da, dann trudelt eine Gruppe da, dann macht er das da und es ist einfach nicht organisiert und strukturiert genug. Das ist das, was ich denke. Also ich glaube, dieses Freie wird nicht funktionieren. Also sehe ich so.
Ja, nee, das ist auch gut, weil ich glaube, die Lösung ist ja immer, wenn unterschiedliche Meinungen sind, dass man dann einfach den mittleren Weg einfach auch versucht zu analysieren. Für mich ist der mittlere Weg einfach ein gewisses Maß an Struktur mit einem gewissen Maß an Chaos und auch Individualismus. Und ich glaube, das ist eigentlich die Lösung. Und ich glaube, das war auch damals die Lösung bei der Piratenpartei, weil der schlimmste Fehler ist, dass wir so werden wie die anderen, weil dann haben sie es ganz leicht. Mit Chaos können die anderen Parteien nicht umgehen. Das ist für die, also etwas Unkalkulierbares, Wendiges, Flexibles, Veränderbares ist nicht begreifbar für ein strukturiertes, rationales Gehirn. Also Angela Merkel würde wahnsinnig werden, wenn ein chaotisches System sie sozusagen an ihre Grenzen bringen würde. Deswegen sehe ich in dem chaotischen System eine unglaubliche Energie.
Interessant, kann ich nachvollziehen, ja. Also vielleicht ist Chaos das Wort, was mich stört. Also kreativer Freiraum oder Spielraum, der muss auf jeden Fall sein. Und daraus, glaube ich, muss dann immer irgendwie eine Art Struktur oder eine Professionalisierung irgendwie passieren. Aber ja, also ich kann es auch nicht sagen, weil ich meine, das ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich das erlebe, aber das ist das, was ich die letzten Monate wahrgenommen habe. Ich dachte, das ist ein Chaos. Und dann rennt ein Irrer auf die Bühne, erzählt irgendein Schwachsinn, wo ich denke, warum stoppt das hier keiner? Wo ist hier irgendwie, wo ist die Struktur? Also das fehlte mir ganz oft.
Ich dachte, okay, das ist lustig. Ja, das habe ich natürlich auch gesehen. Und ich habe das immer mit einem Lächeln einfach beobachtet. Ich habe natürlich auch denjenigen, der da auf die Brüstung gegangen ist, ich habe nur gedacht, sag mal, geht's noch, ne? Also innerlich. Ne? Und, und ich glaube, das ist ja eigentlich gerade die Stärke und auch die Möglichkeit, diese Vielseitigkeit. Natürlich braucht es die Verrückten, die an eine flache Erde denken. Ich sage jetzt, Entschuldigung, verrückt habe ich jetzt nicht gesagt, sondern ja, super. Ich meine, sollen sie doch dran glauben. Tut doch keinem weh. Ne? Und wir brauchen einfach die, also ich, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist in dieser Szene ist, endlich eine Offenheit und Toleranz, auch die verrücktesten Ideen so zu lassen, wie sie sind. Ich muss da ja nicht dran glauben, sondern ich kann mich aber auch inspirieren lassen. Ich meine, es sind ja auch ein paar Dinge, wie wir ja jetzt beide gerade vielleicht auch erleben. Ich kritisiere dein rationales Ding, dass du Struktur reinbringen willst. Ich sage dir, ja, Chaos, Albert Einstein hat auch schon gesagt, das Universum ist voller Chaos. Es entsteht aus Chaos. Dann kann Chaos nichts Schlechtes sein. Und schon trifft man sich und sagt, Mensch, ist ja super, beides braucht es. Es braucht beides. Natürlich braucht es Struktur, natürlich braucht es auch ein chaotisches System. Ja, zum Schluss möchte ich noch, wenn wir über Hoffnungen reden, über Träume, Visionen, für dich persönlich und die Hoffnung und die Vision für die Gesellschaft. Was denkst du, was ist für dich Hoffnung?
Ja, also für mich persönlich, Hoffnung bedeutet für mich in dem momentanen Punkt, wo ich stehe, glaube ich, einen Schritt erstmal raus aus dem System, um mich von diesem Trauma wieder zu erholen, um wieder Hoffnung auch in die Menschheit irgendwie neu tanken und entwickeln zu können. Das ist, glaube ich, der Weg, den ich machen muss. Musik zu machen, wieder meine eigene Musik, ohne irgendwie gebunden oder abhängig zu sein von irgendeinem Label oder unter irgendeinem Druck, unter irgendeiner Erwartung. Das muss in irgendeinem Rahmen veröffentlicht werden. Das ist, glaube ich, auch sehr heilsam, was ich gerade mache. Und wie gesagt, mit der Gesellschaft, in der ich jetzt hier lebe, sehe ich gerade so ein bisschen schwarz. Das kann ich gerade nicht sagen. Das muss ich ein paar Jahre, glaube ich, beobachten. Und ich glaube, mein Weg ist wirklich erstmal in meiner kleinen Parzelle mit den Menschen, die so humanistisch sind und die irgendwie ein Leben leben, wie ich es gut finde, mich mit denen irgendwie zu umgeben und irgendwie da auch nichts reinzulassen, das ist sehr, sehr heilsam und das gibt irgendwie Hoffnung, weil ich merke, es wird größer, der Widerstand wird größer und die Menschen, die klar sind, werden größer und ich habe irgendwie das Bedürfnis, mit den Menschen was Neues aufzubauen, sei es im Ausland oder wie du das sagst, über Projekte, die man irgendwie dann vom Ausland irgendwie online macht oder wie auch immer, also einfach diese Bewegung auch zu stärken, nach meinem Rückzug, den ich glaube, ich brauche so. Also ich muss erstmal raus aus diesem Trauma. Ich bin so ein bisschen, was man sagt, vielleicht ausgelutscht so. Weil ich einfach euch Gas gegeben habe. Ja, ich bin ja auch jemand, der dann sehr viel Power hat und dann verbrenne ich schnell. Und das ist, glaube ich, so mein Weg. Und dann neue Möglichkeiten, neue Felder für mich zu entwickeln, die ich jetzt aber noch gar nicht konkret weiß. Also ich habe es ist wie ein weißes Blatt Papier, was so vor mir liegt. Und das wird neu beschrieben. Das macht mir ein bisschen Angst, aber es ist auch mega spannend und ich sehe auch die Chance da drin.
Darf ich mal fragen, bist du glücklich?
Ich bin phasenweise immer wieder sehr glücklich. Mhm. Aber es ist momentan kein langanhaltender Zustand. Mhm. Ich habe den schon mal in einem sehr, sehr langen Stück auch erlebt. So, und momentan ist es teilweise täglich unterschiedlich. Aber es ist immer irgendwo so ein, es blinkt so auf hier und da immer wieder. Und das ist irgendwie schön.
Ja. Angst? Wie sieht das mit Angst aus?
Ja, doch, Angst ist auch da. Also es ist so eine gewisse Art von diffuser Zukunftsangst. Wie soll das werden? Was wird aus der Menschheit? Wo bin ich irgendwie in 5 Jahren? Es ist schon eine Art von Angst, ist vielleicht das falsche Wort, aber eher, wie kann man das denn betiteln? So ein bisschen, hast du ein Wort dafür? Also nicht Angst, Kai, sondern so ein bisschen Unsicherheit vielleicht. Mhm. Unsicherheit, weil einfach so viele Möglichkeiten auch bestehen, wo das hier hingeht mit der Menschheit und auch mit mir. Und mir in diesem großen Konstrukt. Und das macht so ein bisschen... Ja, und manchmal habe ich natürlich auch so Wahnvorstellungen, dann sehe ich irgendwie so eine Impfpolizei durch die Straßen fahren und dann muss man sich irgendwie durch die Hintertür retten. Also manchmal, wenn ich dann merke, so Nina, jetzt hast du wieder ein bisschen überwendet, jetzt kommst du wieder runter. So was gibt es auch, das sind aber nur Sekundenteile manchmal.
Wie sieht das mit Wut aus?
Nicht mehr, war eine Zeit lang, ja. Und die Wut war mein Antrieb. Und seit die Wut weg ist, ist es so ein bisschen... Vielleicht kommt deshalb auch ein bisschen mehr Trauer oder auch ein bisschen mehr Angst oder so hoch. Ja, die Wut ist nicht mehr so da. Mhm. Aber ich war lange unfassbar wütend. Ja. Mhm.
Kannst du loslassen eigentlich?
Ja, doch. Also es wird besser auf jeden Fall, aber auch noch nicht ganz. Also das ist ein Päckchen hier, was hier passiert. Das wird bei mir auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Mhm.
Im schlimmsten Fall, also wir können ja sehr viele Dinge loslassen, im schlimmsten Fall das Impfen loslassen, also dass du dich impfen lässt oder sogar das Leben eher dann loslassen, wenn es darauf ankommt. Also diese Frage habe ich schon mal jemandem gestellt und die hat eine ziemlich klare Antwort, auch eine Frau. Wären ja auch Konsequenzen, wenn wir den Mund nicht halten oder wenn wir nicht mitmachen.
Also ich würde mich wirklich, und das meine ich genauso, wie ich es sage, nur über meine Leiche impfen lassen. Und ich trage einen Zettel bei mir, den habe ich abgetippt und darauf steht, dass in einem Falle von einem Unfall, wenn ich Blutkonserven brauche, man mir diese Blutkonserven nicht zu verabreichen hat und ich mich für den Tod entscheide. Das ist mir wichtig, weil was wir vergessen in diesem ganzen Irrsinn ist, dass diese Menschen, die geimpft sind, das sind teilweise Blutspender. Und ich habe beim Blutspendedienst angerufen und die notieren nicht, wer geimpft ist oder nicht. Das heißt, wenn ich einen Unfall habe morgen, mein Bein ist ab und ich brauche ganz dringend Bluttransfusion, kann es sein, dass ich Blut von einem geimpften Menschen bekomme. Und ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht in meinem Körper drin haben. Und ich bin da so konsequent und so radikal, dass ich sogar den Tod in Kauf nehme. Also für mich ist das ziemlich groß, was hier passiert. Dass man uns hier dabei ist, den freien Willen zu nehmen. Und ich würde eher den Tod in Kauf nehmen. Und das sind natürlich auch so Sachen, mit denen ich mich hier befasse seit einigen Wochen, wo ich mit meinen Freunden drüber rede, wo, wenn ich sowas abtippe und das in meiner Tasche trage, das ist ein spezielles Lebensgefühl. Und dann, das muss einem irgendwie bewusst sein, wie man durch die Welt läuft. Und ich habe das bewusst gemacht und mir geht es auch gut damit, aber das ist natürlich nochmal Next-Level-Shit, wie man so schön sagt.
Ja. Das ist krass, ja. Das heißt aber, zumindest stehst du zu deiner Überzeugung und zementierst das damit auch nochmal.
Ja, das ist gleichzeitig meine größte Schwäche und gleichzeitig meine große Stärke, Kai. Dass ich wirklich bis zum bitteren Ende zu meinen Überzeugungen stehe, selbst wenn es Jobverlust, Verlust von allen bedeutet. Das hat meine Mutter mir mitgegeben.
Hat aber doch auch etwas... an unglaublicher Stärke, denn wenn man sich bewusst ist, dass wir natürlich immer in einem Körper leben, der anfällig ist, der sensibel ist, der auch vielleicht eines Tages, den wir eines Tages nicht mehr bewohnen können als Mensch, dass wir nicht nur Mensch sind, sondern auch Seele, ne? Und viel mehr Seele, dass eigentlich der Körper nur ein Teil, ein kleiner Bruchteil der Zeit und die Seele im Grunde genommen eigentlich das ist, wo es wirklich drauf ankommt. Ne?
Genau. Ja.
Meditierst du eigentlich?
Ja, aber nicht regelmäßig. Also ich habe auch da immer so Phasen, ich habe eine Zeit lang sehr regelmäßig gemacht, das war echt angenehm und schön. Und da war ich auch natürlich von so einer gewissen inneren Ruhe durchflutet. Und ich hoffe, dass ich da wieder reinkomme. Das ist wie mit dem Kaffee. Mhm. Manchmal trinke ich Monate gar keinen und so. Und okay. Ja, ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen. Also ich glaube, dass man diesem Wahnsinn, der hier passiert, wirklich nur mit Spiritualität begegnen kann. Anders gibt es dafür keine Bezeichnung mehr. Und deswegen muss ich auf jeden Fall wieder zurück zur Meditation finden. Ja.
Also ja. Ganz sicher, also ich glaube, dass diese Krise dann beendet wird, wenn wir sie nicht versuchen, mit dem Verstand zu verändern, sondern wenn wir verstehen, dass wir sie über unsere Intuition verändern. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Das ist eigentlich ein Erwachen und ein Zurückkommen auf unsere wahre Natur. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und vor allen Dingen die Leute, die eigentlich die Voraussetzungen dafür haben. Also würde ich mich natürlich freuen, wenn jeder, der das versteht, daran arbeitet. Ich danke dir vielmals für das Interview. Ich denke mal, wir haben die Leute auch motiviert. Zum Schluss war es jetzt nochmal ein sehr beeindruckendes Geständnis. Und ich finde das wichtig, weil wenn wir davon ausgehen, friedvoller Krieger oder so, dann muss der friedvolle Krieger ja auch mit dem Allerschlimmsten rechnen. Und das hast du damit ja auch getan und finde ich großartig. Und Chapeau zu dieser Bekenntnis. Ja.
Es gab ein Buch, Kai, was mich sehr inspiriert hat. Das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen. Generation Mensch, Wahrheit, Freiheit, Liebe und Wunder. Und da steht so alles drin. Zu den Themen, die wir auch besprochen haben. Und das würde ich gerne jedem Menschen, der irgendwie noch was merkt, ans Herz legen.
Ich glaube, dass noch viele Menschen was merken. Ich hab's, also wir werden es auf jeden Fall auch unten verlinken. Ich glaube, dass viele Menschen noch etwas merken. Ich glaube, dass das ein guter Prozess ist, in dem wir stecken. Und ich glaube, wenn wir positiv so und kreativ und ein bisschen Chaos, ein bisschen Struktur mit reinbringen und unser Leben verändern und das Beste daraus machen, was uns im Moment möglich ist, dann werden wir viele Menschen inspirieren, die im Moment noch nicht auf unserer Seite stehen. Denn eins gibt einem immer recht, das ist der Erfolg. Und eins gibt einem, ist immer sexy, das ist, wenn man Spaß und glücklich ist und wenn man aus jeder Situation das Beste machen kann. Und ich glaube, das hast du heute, glaube ich, ganz schön gezeigt. Und ich wünsche dir viel Spaß auf deiner Insel und viele neue Erfahrungen. Danke. Und hoffentlich demnächst mal wieder ein Interview. Und bedanke mich auch bei meinen Gästen. Und ja, ich hoffe, es hat inspiriert und hat positive Vibration gebracht, sodass jeder dann etwas mit nach Hause nehmen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Genau, und bei dir auch. Ciao.
Danke, Karl. Vielen, vielen Dank. Ciao.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Stuth.